für mich das Krasseste war zu kapieren irgendwann ist, in dem Moment, wo du für ein Produkt nicht zahlst, bist du selber das Produkt.
Micha Fritz ist einer der Gründer von Viva Con Agua. Viva Con Agua gibt es seit 20 Jahren. Sie setzen sich dafür ein, sauberes Trinkwasser im Rest der Welt zugänglich zu machen. Ich wollte von Micha wissen, brauchen wir ein neues wirtschaftliches Modell? Wie funktioniert eigentlich Socialpreneurship? Und wie hat er sich als Mensch über die letzten 20 Jahre verändern müssen, um so eine große Organisation wie Viva Con Agua aufzubauen?
Warum gibt's Nestle? Warum gibt's Coke? Warum können die damit horrende Kohle verdienen, sozusagen? Warum ist es voll legitim, dass der Coke-Manager ein paar Millionen im Jahr kassiert? Wenn ich mehr wie 10.000 Euro verdienen würde, würde jeder sagen, ey, warte, steckt sich in die eigene Tasche. Absolut. What the fuck? Das zum Beispiel würde ich jetzt, wenn ich jetzt jemand mich fragen würde, was würde ich gründen? Ich würde Firmen gründen, die...
Worüber wollen wir reden? Ich glaube, nach wie vor, Viva Con Agua Story kann man nicht genug erzählen. So. Ich glaube, du als Typ, ADHS als deine Superpower, finde ich super spannend. Mal zu schauen, wie geht's gerade der Welt aus deiner Sicht. Du kommst gerade aus Uganda und ich finde es mal spannend, ich meine, die Gäste, die ja hier sind, sind ja auch sehr klassisch, ich nenne es jetzt mal sehr kommerziell, viele Investoren, Gründerinnen und Gründer, und auch nochmal über das Thema Social Entrepreneurship zu sprechen, müssen wir mal neue Rechtsformen, müssen wir mal irgendwie Wirtschaft nochmal ein bisschen neu denken. Also das ist eigentlich so ein bisschen, was ich mir vorgenommen habe. Und gleich mal zum Anfang, jetzt guckt man sich die Medien an, Trump, Reiche sagt, wir müssen neue Gaskraftwerke bauen. Also es passiert ja gerade sehr, sehr viel in der Welt, was nicht gerade sozial, klimapolitisch gut ist. Was ist dein kurzer Take? Wie guckst du momentan auf die Welt? Wie geht's uns?
Ich glaube, es ist sehr leicht, negativ auf die Welt zu gucken, weil die negativen Gedanken einfach viel stärker hängen bleiben. Das ist so das Beispiel, wie oft haben dir Menschen gesagt, dass du ein geiler Mensch bist, dass du was toll machst, etc. Und was hängen geblieben ist, ist dieses eine Arschloch, der dich irgendwann mal irgendwas gesagt hat, was du nicht kannst und so weiter. Und das ist hängen geblieben. Und so ist es auch mit der Kommunikation in den Medien. Deswegen haben auch alle faschistoiden Systeme es viel leichter, weil sie nicht differenzieren müssen, nicht holistisch ansetzen müssen, nicht liebevoll embracen und wertschätzen und so. Das bedarf alles mehr Achtsamkeit, mehr Zeit, mehr Skills und so. Und deswegen haben wir, glaube ich, als Menschen oder tendieren dazu, sehr stark das Negative wahrzunehmen. Und deswegen sind die Medien so davon voll, weil Angst schürt Klicks. Letztendlich ist es ein Business. Alles, was mit Medien zu tun hat, ist ein Business. Klicke ich drauf, macht es die Plattform Geld. So bin ich auf der Plattform, also das, was für mich das Krasseste war zu kapieren irgendwann ist, in dem Moment, wo du für ein Produkt nicht zahlst, bist du selber das Produkt. So, das ist eigentlich ein No-Brainer, aber das musste mir jemand erklären. So. Und wenn du das checkst, dann checkst du einfach, wie so Plattformen funktionieren und warum sie dich halten. Und je länger sie dich halten, umso mehr Geld machen sie mit dir. Und deswegen sollten sich die Menschen schon ganz genau Gedanken machen, auf welchen Plattformen sie abhängen, was sie konsumieren, wie sie es konsumieren, wem du folgst, wem du nicht folgst, wem du deine Reichweite, Aufmerksamkeit, Zeit schenkst. So,
ja. Ich erinnere noch deinen Satz und unsere gemeinsame Reise geht ja, ich glaube, 2022 oder 2023 los. Da hast du bei uns einen Vortrag gehalten beim Gipfel in der Handelskammer. Und ich erinnere auch den Satz am Ende, also dieser Vortrag war von vorne bis hinten genial. Ich weiß noch, wie du mitten im Vortrag dann jemanden aus dem Publikum hochgeholt hast. Ich habe ihren Namen vergessen, aber sie durfte dann ihr Unternehmen pitchen in deinem Vortrag. Es ging, glaube ich, um...
Testament?
Ja, genau.
Heili.
Ja, genau, es ging um das Thema. Und am Ende hast du einen Satz gesagt... Und du sagtest, hey, holt alle mal euer Handy raus. Ihr könnt jetzt alle spenden, und zwar kostenlos, mit eurer Aufmerksamkeit. So, ihr könnt jetzt, Viva Con Agua, ihr könnt denen jetzt folgen. Ihr könnt uns so helfen, ohne dass es euch kostet, unsere Mission und unsere Plattform größer zu machen. Und das ist ja genau das, was du gerade sagst.
Das Reichweitenspende, das ist eigentlich the bare fucking minimum. Also wenn die Leute nicht mal das machen, dass sie sagen, ey, ich tue jetzt hier ein Follow draufdrücken, wie soll ich die dann dazu bekommen, dass sie unser Wasser kaufen, spenden oder auf Festivals gehen, Pfandbecher sammeln oder whatever. Das Problem ist, glaube ich, aber auf einer Metaebene, dass die meisten Sachen, die so in diesem sozialen System sind, dann immer noch in dieser Gutmenschen, linksgrünen, woke, versüfften Bubble und so weiter. Und dann kommt man dann auch sehr schnell in diese Spaltungsdynamiken und die, was mit Projektionen einhergeht. Aber dass die Systeme, die wir gebaut haben, alle sehr alt sind. Wenn du dir anguckst, unser Bildungssystem ist von Otto von Bismarck, 1870, ein linear denken, das wird den Komplexitäten dieser Welt gar nicht mehr gerecht, wo du Fact-Checks brauchst, wo du Empathie brauchst als Unterrichtsfach, wo du KI-Skills, ein ganz anderes Knowledge brauchst, um eigentlich die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wenn du Mobilität anguckst, das ist aus den 20er Jahren, was ist das Öl, Los Angeles? Ey, unsere Städte sind so absurd gebaut mit 50% für die Automobilbranche, das macht keinen Sinn, 96% der Zeit steht das Auto still und so weiter. Wir können in ein Gesundheitssystem gehen, wir können ins Finanzsystem gehen von Morgan Freeman, 70er Jahre, alles vor dem Internet, vor dem Smartphone erfunden. Das heißt, wir haben sehr alte Strukturen und die sind auch nicht holistisch gebaut und nicht sozial. El Hotzo hat so einen geilen Take gehabt, da hat er gesagt, ey, wenn es sozialen Wohnungsbau gibt, dann impliziert es ja, dass es asozialen Wohnungsbau gibt. Und der asoziale Wohnungsbau ist viel größer wie der soziale Wohnungsbau. Warum gibt es im Bereich Wasser zum Beispiel, warum gibt es Nestle? Warum gibt es Coke? Warum können die damit horrende Kohle verdienen, sozusagen? Warum ist es voll legitim, dass der Coke-Manager ein paar Millionen im Jahr kassiert? Wenn ich mehr wie 10.000 Euro verdienen würde, würde jeder sagen, ey, warte, steckt sich in die eigene Tasche. Absolut. What the fuck? Ich kann mit Guten nichts Geld verdienen. Also nicht, dass ich das brauche. Weißt du, so, es geht nur darum, überhaupt den Horizont zu öffnen, dass wir Systeme brauchen, die zum Besten aller Wesen sind und nicht für eine ganz kleine 1% der Welt, die genauso viel besitzt wie 50%.
Und deshalb freue ich mich so auf unser Gespräch, weil ich glaube, du schaffst es perfekt, diesen Spagat aus Vogue links grün versifft und trotzdem auch über das Geld zu reden. Und du kennst ja genug Leute aus beiden Welten. Und für mich bist du die perfekte Schlüsselposition oder Figur dazwischen, die übersetzen kann und die auch mal neue Denkanstöße geben kann, was da eigentlich passiert.
Du hast ja ein Problem zum Beispiel, das ist schon interessant, in der Linken hast du zum Beispiel ein Problem, dass sie Geld eher ablehnen. Was passiert, wenn du Geld ablehnst? Du wirst kein Geld machen, du rennst dem nicht hinterher und so weiter, du machst kein
Business. Das ist was Negatives, Geld. Ja.
Genau, ist was Negatives.
Du ziehst es nicht an, Energie.
Du ziehst es nicht an, genau, wenn man es in so einer Frequenzebene sich unterhalten will. Was Problem da ist, dass du keine Ressourcen am Ende in der Linken hast, dass die Linke sich nicht orchestriert, nicht aus einer Sicht spricht, sondern immer wieder das Problem hat, du hast aber die Gruppe nicht mitgedacht, du hast an den nicht gedacht und so weiter, was ja auch Teil der Differenzierung ist. Ich muss meine Hausaufgaben machen, ich muss verstehen, was Mehrfachdiskriminierung ist, ich muss verstehen, dass eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, die BIPOC ist und ein Kopftuch hat, mehrfach diskriminiert ist. Mhm. Ich muss das verstehen, um mit sie nicht zu benachteiligen, so wenig wie möglich in den Strukturen und Konzepten, die ich baue. Ich muss aber auch mit Leuten sprechen können, die einfach nur Geld machen wollen, sozusagen, und denen Angebote kreieren, wie sie es so sozial wie möglich integrieren können. Und diesen Spagat zu gehen, ja, und das ist wirklich ein Problem, wenn du dir anguckst, wie die Rechte mittlerweile die Medien kontrolliert. Egal, ob du in den USA oder Berlusconi gerade ProSieben gekauft hat, was kaum einer mitkriegt in Deutschland. Und dort ist einfach die Meinungsmacherei. Überleg mal, was Goebbels damals, wenn du zurückgehst, der hat das Radio. Was glaubst du, wie Goebbels sich einen runtergeholt hätte? Sorry für meine Sprache, fürs Internet, Smartphone. Ja. Das ist perfekt für alles, was genauso einfache Wahrheiten kommunizieren möchte und die Leute nach Hause so. Du brauchst deswegen diese Linke und Rechte ist auch völliger Scheiß. Die Wahrheit und die Schönheit in der Welt liegt in den Farben, in der zwischen Weiß und Schwarz. Dort liegt die Vielfalt.
Und mit dir haben wir, also deswegen schätze ich diese, mit dir haben wir diese Sprache und wir wollen mal diesen Spagat in beiden Welten machen, um nochmal zu schauen. Ich glaube, nicht immer alles ist schwarz und weiß. Ich glaube, darüber kann man nochmal viel lernen. Für alle, die quasi die Viva Con Agua Story noch nicht kennen, lass uns mal kurz back to the basics. Unser Schwabe hier aus Ludwigsburg, aus der Nähe von Stuttgart. Micha, nimm uns nochmal kurz mit. Wie bist du ins Leben gestartet? Wie ging es los mit Viva Con Agua? Weil du guckst jetzt auf 20 Jahre zurück. Wir gehen gleich nochmal die Zahlen durch, was ihr eigentlich alles geschafft habt und wie du auch immer noch diese Energie hast und dich immer noch überall hinsetzt und sagst, Leute, das ist meine Lebensaufgabe. Wir müssen was verändern. Deshalb, back to the beginning. Micha, nimm uns einmal mit.
Ey, Genlotterie gewonnen. Papa, idealistischer Arzt. Am Ende Pathologe, Chefarzt gewesen. Mutter, sehr liebevoll, sehr soziales System im Umfeld kreiert und zwei tolle Schwestern durchgeknallt, die eine und wegen denen habe ich auch Benny kennengelernt. Ich habe zwei ältere Schwestern. Benny war so ein bisschen das enfant terrible Jugendnationalspieler beim VfB Stuttgart gespielt. Wir waren zusammen auf der gleichen Schule und durch also das sind die Menschen, die dafür gesorgt haben, dass ich letztlich auch so viel Möglichkeiten und Dinge geschenkt bekommen habe, die mir jetzt bewusst sind. Mhm. Privilegien, dann kann man das nennen, war mir früher überhaupt nicht so bewusst, aber ich habe letztendlich eine gute Ausbildung genossen, war Gymnasiast, dann bin ich in Rettungswagen zwei Jahre gefahren und habe da sehr viel übers Leben gelernt, weil ich sehr viel mit Tod konfrontiert wurde, sehr viel mit Ende des Lebens. Und die Menschen sagen eine einzige Sache. Sie sagen nicht, ich hätte gern diesen Deal gemacht oder ich hätte gern mit der Frau geschlafen oder mit dem Mann oder mit dem whatever oder das und das gemacht. Sie sagen nur eine Sache, ich hätte gern mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Das ist das Einzige, was Leute sagen. Das heißt, hört auf, irgendwelchen Sachen hinterher zu rennen, sondern wenn ihr gerade Kinder habt, für alle jungen Väter, Mütter, hört, macht keine Meetings nach 15:30, verbringt so viel Zeit, baut die Struktur um, wenn die 12 Jahre sind, habt ihr 75% der Zeit verbracht mit ihnen. Also so. Und dann bin ich über Heidelberg, Nottingham, Hamburg 27 Semester studiert, um dann scheinfrei abzubrechen, und währenddessen haben wir Viva Con Agua gegründet, ohne Plan und Verstand. Mhm. Benny war Profifußballer, ich war, wie gesagt, Student, wir hatten nicht mal eine E-Mail-Adresse. Wir wussten nicht. Und damals, du musst 20 Jahre zurücknehmen, heute wird der Gründen so voll
kannst überhöht. Auf YouTube lernen.
Du kannst auf YouTube lernen und es wird auf LinkedIn auch zum, du bist dann Rockstar oder irgend so ein Scheiß. Ja, ey, hört auf mit dem Scheiß, weil diese Überhöhung hilft 0,0. Erstens ist Gründen sau anstrengend. Zweitens, wenn du gründest, dann hast du ein Baby, genauso wie du als Vater ein Baby hast, dann musst du die Windeln wechseln. Das nervt. Und jeder, der dir das nicht erzählt, der lügt. Ja, Windeln, also die Verantwortung. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie krass Cheftreff auch gerade wächst. Das heißt, du hast Verantwortung. Du hast 11 Mitarbeitende, um die machst du dir Sorgen. Und zwar nicht nur, dass du das Gehalt. Chef sein ist sau schwierig. Ganz viele Gründerinnen denken, sie sind geile Chefs, sind sie aber nicht. Ich bin deswegen komplett raus. Ich darf nichts unterschreiben bei Viva Con Agua. Ich bin ein freies Radikal, aber um Gottes Willen, gib mir keinen Vertrag. So, und
das war vor 20 Jahren ja noch nicht.
Nein.
Da wart ihr zu zweit bei euch?
Nein, wir waren 11 Leute, die Viva Con Agua gegründet haben für den Verein Viva Con Agua de St. Pauli e.V.
Den es ja bis heute noch gibt.
Den bis heute noch gibt, das Größte und das Herz von allem, das ist die Gemeinnützigkeit. Das ist ja auch das, was Leute nicht checken. Mir gehört Viva Con Agua nicht. Mhm. Ich bin da festangestellt, verdiene gerade 6.000 brutto und that's it. Aber ich kann Viva Con Agua nicht verkaufen, ich kann keinen Exit machen, ich will keinen Exit machen. Ich bin auch wirtschaftlich nicht richtig motivierbar. Ich rechne, 10.000 Euro ist ein Brunnen. 1 Million ist ein Brunnenbohrgerät. So, das sind meine...
Das ist deine Währung.
Das ist meine Währung. Und davon haben 1.000 Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser vom Brunnen. Und dafür brenne ich und dafür engagiere ich mich. Und dann darf ich es glücklicherweise in Selbstwirksamkeit und Spielwiesen des Grauens machen. Ich glaube, das ist auch der Grund, weil du ja ein bisschen gefragt hast, auch warum ich dafür brenne. Ist ja die eine Sache, wirklich zu sehen, was dein Impact ist. Jetzt gerade in Uganda haben wir vorher drüber gesprochen. Und dann siehst du einfach den Brunnen und wie die Dorfgesellschaft und die Bevölkerung einfach gesund wird, ja, das Leben sich verändert etc. Und das andere ist aber auch, und das ist ja vielleicht auch das, was vielen anderen Gründern und so weiter oder Menschen, die gerne Unternehmen bauen oder Sachen kreieren, du hast einfach eine unfassbare Gestaltungsspielraum. Und das ist ja auch bei Viva Con Agua, weißt du, das ist ja auch nicht schwarz-weiß und wir verkaufen Flaschenwasser. Ja, wir verkaufen.
Da gehen wir gleich nochmal alles rein, was alles dazugehört.
Genau, aber also das Schöne ist ja die vielen Tasten.
Wann habt ihr denn gemerkt, wenn ihr vor 20 Jahren angefangen habt, ihr habt den Verein gegründet, die erste Idee war, Spenden zu sammeln, um einen Brunnen zu bauen?
Naja, wir haben dann ja quasi das Erste, was so gab, war Mütterpolizei, die Mützen gestrickt haben. Im UKE haben die für jede Wassergeburt 5 Euro gespendet. Dann natürlich viel aus dem St. Pauli-Umfeld, weil Benny ja damals noch St. Pauli-Spieler war ganz am Anfang. Und dann gab es halt kleine Aktionen im Clubheim. Ich weiß noch, die erste Veranstaltung war Penisverletzung durch Masturbation mit dem Staubsauger gelesen von Heinz Strunk und Tim Melzer im Clubheim. Und danach hat hier Fettes Brot, a.k.a. Schwule Mädchen Soundsystem aufgelegt und du musstest über 5 Mark SMS hast du nur den Zugang bekommen, quasi, also völlig absurd. Und so, und dann ist ja diese ganze Pfandbecher-Sammelaktion losgegangen auf den Musikfestivals.
Die man ja immer noch kennt.
Also die man immer noch kennt, wo wir...
Mit euren Fähnchen und dann genau. Spendet ein Pfandbecher.
Genau. Und auch da muss man ja, erstens war es ein Lucky Punch. Das muss man ja ganz klar auch sagen. Viele Leute denken ja immer, man ist genial und so, ey, wir hatten so viel Glück. Ja. Da ist gar nicht so viel, sondern ich glaube, die Genialität liegt eher in der Consistency. Also, so, weißt du, so einfach...
20 Jahre dranbleiben.
20 Jahre dranbleiben, nicht einen Becher sammeln, sondern...
Hunderttausende.
Millionen. Ja. Das haben wir pro Jahr 1 Million Pfandbecher. Ja. Wir haben 15.000 Ehrenamtliche, die auf Musikfestivals gehen, Konzerte, Tourneen. Das ist quasi...
Das zu organisieren, die Energie reinzustecken. Genau. nochmal kurz, aber wann habt ihr gemerkt, also von, okay, wir machen irgendwie witzige Konzerte, wir lassen irgendwie per SMS irgendwie 5 Euro D-Mark-Spende, was auch immer. Wie entwickelt sich so eine Organisation, wie professionalisiert sie sich? Weil für alle, die zuhören, die entweder sagen, ich möchte Richtung Social Entrepreneurship, ich möchte mich vielleicht aber auch einfach nur gemeinnützig mal engagieren. Ab wann merkt man, dass etwas funktioniert und wann sollte man auch weiter Energie reinstecken und wann ist auch der Moment zu sagen, vielleicht ist es das nicht? Wann habt ihr es gemerkt?
Sind viele Fragen. Also ich glaube, letztendlich immer der Intuition vertrauen. Gar nicht so viel den anderen Leuten, die sagen, ey, funktioniert nicht oder whatever. Wie viele Leute uns auch gesagt haben, funktioniert nicht und so. Nee. Vertrau deiner Intuition, vertrau deinen besten Freunden und so weiter auch, aber vertrau vor allem dir selber. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dann muss man auch funktionieren definieren, letztendlich, was es bedeutet.
Wann habt ihr gemerkt, dass ihr eine professionelle Organisation, also ihr musstet ja irgendwann auch entscheiden, dass wir davon so ein bisschen leben können?
Ja. Yeah. Also wir haben es sehr lange, Benny war Existenzgründer, war arbeitslos. Und dann fing es an mit den ersten Gehältern. Ich glaube, ich bin von 6 Jahre ehrenamtlich, weil meine Eltern mir ein Studium bezahlt haben. Ich war einfach Student und habe halt nebenher studiert, 1 Schein gemacht, 2 Scheine, whatever. Aber habe Biber Con Agua 6 Jahre ehrenamtlich gemacht und dann bin ich von 200, 400, 600, 800, 1000, 1400, whatever, jede Gehaltsstufe durchgegangen, die gerade möglich war. Du unterschreibst ja auch, muss man so sehen, als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Als Arbeitgeber denkst du, der Typ verdient voll viel, der hat nicht mal ein abgeschlossenes Studium.
Und als Arbeitnehmer, ja.
Denkst du, ey, ein bisschen mehr wäre geil, alle meine Freunde verdienen deutlich mehr, so whatever. Aber deswegen kann ich die Frage vielleicht so beantworten, dass ich habe es an meiner Mutter gemerkt, die ja in Süddeutschland lebt, als da zum ersten Mal sie so gemerkt hat, okay, als Bennys Bundesverdienstkreuz bekommen hat und auch die im Umfeld Leute ihr erzählt haben, dass sie Pfandbecher gesammelt haben beim Southside Festival. Das war so 2011, 2012. Da war so ein Punkt, wo meine Mutter gecheckt hat, okay, so.
Welche
so,
Tragweite das hat.
Genau. Für mich war ein krasser Moment, wo die Uni Hamburg das Viva Con Agua Wasser reingenommen hat und gesagt hat, wenn ihr genauso viel verkauft wie die andere, eher Privatisierungsmarke in den nächsten 3 Monaten, dann stellen wir um für euch. Seitdem ist Viva Con Agua Wasser dort in der Mensa. Und das war so ein bisschen, okay, warum soll ich mein Studium noch abschließen, wenn die Professoren schon alle mein Wasser trinken? Also so absurderweise. Das war für mich so ein Gedanke, okay. Und das war 2012, da wussten wir, okay, das wird schon. Und da wusste ich dann auch so, ey, scheiße, ich werde mich nie wieder bewerben müssen. Entweder ich würde dann selber gründen. Aber auch da zu dem Gründen vielleicht nochmal, guck mal, wir haben ja ganz anders, heute gründest du hast einen Kommunikationsplan, du hast einen Business Case, du hast machst dir Gedanken, wie du dein Gründerteam zusammenstellst und so weiter. All diese Sachen gab es damals nicht. Wir haben angefangen und haben, okay, wie gründet man einen Verein? Also so erstmal die Hausaufgaben gemacht, ne? So quasi. Und heute kannst du das in jedem Podcast, es gibt so viele Portale, Plattformen, YouTube, wie du sagst, wo du einfach checkst, ey, wie Leute gründen und so weiter. Ja.
Und wie kam dann die Idee, den Switch zu sagen, als erstes Pfandbecher sammeln, das ist ja relativ einfach spenden und dann zu sagen, okay, wir labeln einfach unser eigenes Wasser. Wir kommen in die Uni Hamburg rein. War das strategisch? War das ein Zufall? Habt ihr eine Quelle getroffen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es gibt ganz viele Ideeninhaberinnen. Ich finde es immer ein sehr langweiliges Konzept, weil ich glaube, alles, was wir beide machen werden, kommt aus dem Leben, das wir hatten, den Schubladen, die wir gesehen haben, den Menschen, die wir getroffen haben und so weiter. Und dann entsteht etwas Neues. Und long story short, haben wir 2007 das erste Mal Wasser abgefüllt. Aber das war dann so eine Planko-Abfüllung, die du einfach bestellen kannst, so als so. Und Trinkwasser für Trinkwasser gab es auch im internationalen Kosmos schon. Also es ist nicht so, dass alles von uns komplett erfunden. Wir haben es dann eher vielleicht auf die St. Pauli Viva Con Agua Art und Weise gemacht und so. Und Glück gehabt. Und dann haben wir wir haben zuerst mit der Husumer Quelle gesprochen, dann haben wir, glaube ich, mit 30 anderen Quellen gesprochen, die haben alle nicht dran geglaubt. Dann sind wir wieder zu Husumer Quelle und ja, die hat zum Glück dran geglaubt und mittlerweile sind wir eine der größten Abfüllungen, bei denen ich glaube 60% von der Husumer Quelle ist Viva Con Agua Wasser.
Wie viele Flaschen macht ihr jährlich?
42 Millionen.
Krass.
Als Lizenzprodukt. Mhm. So, und die haben dann noch eine süddeutsche Quelle und eine westdeutsche Quelle, hoffentlich bald, und sagen ja immer, trink Leitungswasser. Das heißt, wir sind auch da, apropos, das ist auch das Realness, Nachhaltigkeitslevel, auf dem ich gerne unterwegs bin, einfach mal ehrlich sein mit den Leuten. Hey, kauf doch unser Produkt nicht, wir haben, du hast doch Leitungswasser. Bau dir einen Filter ein, ist billiger. ökonomisch, ökologisch, sozial ist so. Also die Ehrlichkeit an den Tag zu legen, wirklich, weil die meisten Produkte machen auch gar keinen Sinn. Das ist auch, wenn du gründest, apropos, wenn wir beim Gründen noch bleiben, brauchst du diese Firma überhaupt? Macht diese Firma einen gesellschaftlichen Mehrwert? Hat das Produkt, das ich auf den Markt bringe, wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Welt und für die Menschen? Oder ist es ein weiteres toxisches Produkt, das sowohl die Ökologie als auch das soziale Leben eher benachteiligt? Brauchst du die nächste App und so weiter? Also diese Fragen sich wieder zu stellen und wirklich zu sagen auch, ey, wie schaffe ich es als Gründerin oder als Menschen einfach für die Gemeinwohl irgendwas beizutragen? Ja, das sind für mich, finde ich, die wichtigsten Fragen, die in den ganzen Harvard und HBU und wie sie alle heißen.
Es gibt ja eine, ich diskutiere das auch mal in verschiedenen Runden, ich will jetzt noch nicht die Systemfrage eröffnen, irgendwie Kapitalismus, gut oder schlecht. Ich kenne aber viele Menschen, die sagen, ich gehe jetzt in dieses System rein, ich will jetzt ein Unternehmen gründen mit dem Ziel Profitmaximierung, damit ich quasi Kapital habe, was ich dann später für bessere Zwecke einsetzen kann. Ich weiß nicht, ob du mal, also das ist ja immer das eine Bild. Und Klaus-Michael Kühne sagt das ja auch. Ich kann mein Geld besser verwalten oder einsetzen als Steuern, als der Staat an sich. Dadurch kann ich gewisse Dinge stiften. Wie blickst du darauf?
Ja, also kommen viele Gedanken durch mein Hirn. Das erste ist, die Komplexität eines Staates ist schon sehr hoch. Wenn der Staat, also ich würde mir niemals anmaßen, zu sagen, dass ich das besser kann wie der Staat.
Okay, lass uns bevor mit dem Staat, also wenn du, aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey Micha, ich möchte ein Unternehmen gründen und mein Ziel ist es, damit Geld zu verdienen. Voll, weil ich brauche mein Leben, ne, Luft und Liebe funktionieren nicht, ich möchte mir ein schönes Leben, ich habe Bock auf einen Lifestyle, ich will unterwegs sein. So, und dann sagst du ja berechtigterweise, okay, brauchst du das Produkt wirklich? Also hat es einen gesellschaftlichen Mehrwert oder ist es quasi für dich optimierend, was super egoistisch ist, was ja aber auch funktionieren kann, so für die meisten Dinge. Und dann gibt es diese Person, die aber sagt, so, ich möchte auch diesen Profit machen und das ganz normal. Und das Geld, was ich später mal verdiene, möchte ich dann einsetzen und möchte Spender bei Viva Con Agua werden oder ich möchte irgendwas anderes machen.
Ja, glaube ich nicht dran. Ich glaube, du wirst versaut auf dem Weg. Ich glaube, die Struktur frisst ihre Kinder. Ich glaube, wir müssen an die Strukturen ran. Ich will gar nicht mehr um Michael Kühne Gedanken machen. Ich habe nie getroffen, keine Ahnung. Ey, nur Liebe für ihn. Mir erstmal egal. Was ich sagen will, ist, Michael Kühne kann nicht das Problem sein. Das System ist das Thema. Das heißt, wir müssen auch auf einer anderen Ebene kommunizieren. Weil es muss ja Role Models geben, eben die nicht wie Elon Musk erst ein Tesla Fake-Ökologie-Unicorn bauen, 500 Milliarden anhäufen und der Rechten zuarbeiten. Worauf ich hinaus will, ist letztendlich, es ist nicht die Frage, ob du jetzt in den Flieger steigst und nach Barcelona für 34 Euro fliegst, sondern es ist die Frage, warum gibt es ein System, das nicht den ökologischen Schaden mitbepreist? Warum wird nur eindimensional? Fast jedes Unternehmen, das du mir jetzt nennen würdest, das ein Unicorn ist, das groß ist, das an der Börse ist, whatever. Wenn du es die Ökologie anschaust und den Schaden, den sie anrichten, dann wäre es Minus. Und wir müssen andere Paradigmen reinbauen als nur diese wirtschaftliche KPI-Zahl. Das ist einfach zu wenig. Das ist eine Taste.
Gekauft. Gekauft.
That's what I'm talking.
Und jetzt sagst du ja, und wir wollen ja verstehen quasi auch, du willst ja mit, oder hast mit Viva Con Agua ein Vehikel gebaut, was quasi anders wirtschaftet und wo die Gelder anders verteilt werden. Du hast eben das Stichwort Kommunikation gesagt. Role Models. Wie habt ihr das mit Viva Con Agua geschafft, solche Role Models, solche Unterstützer wie Ed Sheeran, Billie Eilish, Materia, du hast ja alle, du hast vorhin erzählt, ihr seid zu Greta nach Stockholm gefahren, nachts mit dem Zug, damit genau diese Menschen sich für diese Sache einsetzen.
Simple, sexy, strukturell, sozial. Sozial ist die Grundlage, sonst machen die Leute nicht mit. Sonst wollen sie für, egal was du machst, Geld. So. Simpel, es muss einfach sein.
Mach ein Bild.
Setz dich hin. Mach ein Foto, du zeigst ihnen das Foto, Feierabend. Das ist klar. Auch da simpel schon so, du packst nicht Viva Con Agua drauf. Jede Marketing-Brand-Dings würde wahrscheinlich noch ihr Logo rechts unten reinballern. Aber bei Billie Eilish war in der E-Mail 16 verschiedene Managements. Day-to-Day-Management, Strategy-Management, bla bla bla. Ja, das ist einfach ein Kosmos, ein Ökosystem, das sehr groß ist und das passt auf die Talents auf. Das ist auch ihr Job. Das heißt, wenn du da Viva Con Agua, dann, die verkaufen auch Wasserflaschen, vielleicht, und dann bist du raus. Wenn das vielleicht kommt, bist du raus. Egal, wo das Foto Water is a Human Right von Billie Eilish auftaucht, egal, was Viva Con Agua je macht, es kann nicht schlecht sein, dieses Foto, weil da ist kein Viva Con Agua drauf. Das heißt, auch da das eigene Ego wegnehmen, das meine ich mit simpel auch und so weiter. Sexy, es ist schwarz-weiß, da sehe selbst ich geil aus, sehen alle geil aus. Und simpel auch, es dauert eine Minute. Wir machen keine halbe Stunden Shootings, whatever. Eine Minute dort, wo er ist. Strukturell, wir machen es auf dem OMR, auf dem Cheftreff, auf dem Southside. Jederzeit,
überall, Hurricane. Dezentral.
Genau, und aber dann 50 Leute. Mhm. Also effizient, weißt du, ich will dann die ganze OMR-Schiene.
Ist das der Growth-Hack von Viva Con Agua gewesen und nach wie vor?
Nein, der Growth-Hack war Pfandbecher, das eigene Wasser, Water is a Human Right, Millontor Gallery, Goldeimer, Komposttoiletten, Sanitärversorgung. Und vielleicht jetzt noch Villa Viva.
Aber das kommt ja dazu. Das heißt, die Growth Hacks sind ja am Anfang, die euren Start ermöglicht haben für dieses Wachstum. Und jetzt hast du schon gesprochen, Viva Con Agua ist ja mittlerweile eine Gruppe. Ihr nennt sie, glaube ich, Family, so, was du alles aufgezählt hast. Ne? Es geht ja auch um sanitäre Anlagen. Ihr baut jetzt hier Hotels. Wir haben schon oben Events bei euch gemacht. Damit wollt ihr weitergehen. Also ihr wollt ja das System, worüber du gesprochen hast, so nutzen, um quasi euren Impact zu maximieren.
Ja, das ist ja genau die interessante Frage. Letztendlich sind wir keine klassischen Kapitalismuskritiker oder so. Ich bin kein Fan davon, weil der hat uns in die Scheiße reingebracht und ich finde, es ist zu eindimensional die Betrachtungsweise. Was wir aber gemacht haben, ist innerhalb dieses Systems eine soziale Alternative zu offerieren, die halt nicht auf klassische Maximierung geht, sondern wir machen nicht jeden Deal. Eine große Airline kam, wollte unser Wasser nehmen, wäre aber pfandfrei rausgegangen. Was bedeutet pfandfrei rausgehen? Bedeutet, die Plastikflasche landet in Ibiza im Wasser. Im Meer. Da haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Das ist natürlich, wir reden über 2 Millionen Flaschen. Jedes andere Unternehmen hat sich gefreut, dass wir abgesagt haben, weil sie natürlich. Und das ist genau das, wo Profitmaximierung endet und du auch guckst, ey, ökologisch und sozial so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Und das ist ja das, was ich versuche oder wir versuchen auch zu propagieren, zu sagen, ey, es muss ein Dreieck aus sozialem, ökologischem, ökonomischem gehen, das funktioniert. So, und das ist immer wieder neues Verhandeln. Und du verhandelst die ganze Zeit. Aber genau da, deswegen gibt es dieses Schwarz-Weiß nicht.
Absolut, absolut. Und dann zu schauen auch, also wie machst du das, wie hast du es geschafft, die Growth Hacks in diese Organisation zu bauen und zu professionalisieren? Auch das, du hast gesagt, früher hast du die Listen im Work selber zusammengeschrieben. Jetzt müsst ihr auch eine professionelle Organisation, du musst sie führen, du musst Leute einstellen, du bist selber schon aus deiner aktiven Rolle raus. Was waren da so die wichtigen Learnings, wenn du zurückblickst, wo waren da harte Entwicklungsschritte, die ihr auch als Organisation und du als Co-Founder mitmachen musstest?
Ich glaube letztendlich, unser Coach hat mal gesagt, Viva Con Agua wird immer der Ausdruck der handelnden Person sein. Das heißt, letztendlich musst du dich als Persönlichkeit weiterentwickeln. Du musst vor allem Raum auch geben anderen Menschen. Du musst vor allem auch mal die Fresse halten. Du musst Feedback annehmen, Kritik zuhören, wirklich zuhören. Und reflektieren. Es hat bei uns lange gedauert, wir waren schon auch sehr, klar, männlich, Dings, Chabos und haben einfach geballert und so weiter im Arbeitsmodus. Und dann, das hat schon gedauert. Das Schöne ist, dass wir halt mit sehr viel aus der Kunst, Musik und Kultur zusammenarbeiten und die geben einfach krass Feedback. Und die setzen sich kritisch mit dir auseinander und die hinterfragen Systeme. Das ist nicht quasi, weißt du, das ist das Schöne an den verschiedenen Bubbles. Du kannst aus jeder Bubble lernen. Und die miteinander zu verbinden, darum geht's ja auch. Weil die Wahrheit liegt auch nicht in der NGO-Bubble. Das ist auch, weißt du, so. Und die Wahrheit liegt aber auch nicht in der Wirtschaft nur. Und die Wahrheit liegt auch nicht nur in der Kunst. Und die Wahrheit gibt's eh nicht, weil es so viele Perspektiven und eine äthiopische Frau würde den Podcast ganz anders antworten, so, und würde eine ganz andere Perspektive reinbringen, würde ganz andere Themen mit reinbringen und so. Deswegen, glaube ich, ist es eh so dünnes Eis und man hat warme Socken an. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man Menschen zusammenbringt, die Bock haben, etwas zu kreieren und an den Higher Purpose glauben. Das ist letztendlich das auch, was bei Viva Con Agua so, und ich meine, wir kennen uns 30 Jahre, Benny und ich sind zusammen aufgewachsen, weißt du, also da ist halt auch ein freundschaftliches Band und er kann halt Dinge ganz anders wie ich. Er ist halt sehr viel smarter, was Business Cases angeht, er ist besser, was Zeitgeist angeht, er ist sehr auch gut in einen Raum zu Viva Con Aquatisieren, so.
Worin bist du gut?
Letztendlich bin ich eine Ideenmaschine. So, mittlerweile kann ich das so sagen. Ich habe halt den ganzen Tag Ideen und ich habe aber auch genug Durchhaltevermögen durchs ADHS wahrscheinlich, dass ich einfach die Ideen auch umsetze selber. Ich arbeite fast nur extern. Das heißt, ich arbeite gar nicht viel im Organisationssystem, sondern ich arbeite mit Musikerinnen, mit Künstlerinnen, mit Creatoren, mit Startup, bla 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 und habe glücklicherweise seit 2, 3 Jahren eine Betreuerin, die dann Dinge ins System integriert. Aber da bin ich zum Beispiel nicht gut, sondern ich bin eher gut in Sachen aufreißen, lass das machen, bam 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 und so. Und darin bin ich gut, ja.
Musst du darin manchmal gestoppt werden? Weil
Auf jeden Fall, ich musste oft gestoppt werden. Ich bin oft gegen die Wand gelaufen. Ich habe oft auf die Fresse gekriegt. Ich habe viele Ideen auch, die schwachsinnig waren und so weiter. Und trotzdem habe ich auch das Glück, dass Benji immer an mich geglaubt hat und einfach mich kennt und weiß, ey, der bringt es auch zu Ende. Und der weiß um die Genialität und der weiß aber auch um die Schatten. Und der kann mir die Schatten um die Ohren hauen. Das ist auch das Anstrengende. Wenn man sich auch genau anguckt, viele von den Gründerteams gehen auseinander. Wenn du dir anguckst, Greenpeace, Paul Watson hat dann Sea Shepherd gegründet. Und so weiter. Oft gehen dann die eine Person raus, die vielleicht dann nicht so viel Sonnenlicht bekommt oder so. Und ich glaube, auch das ist Teil der Auseinandersetzung, die man gehen muss, zu sagen, ey, wie können wir das bauen, dass wir eben das gemeinsam die nächsten 40, 50 Jahre noch machen? Wie kann man ein System bauen, wo dann vielleicht auch finanziell die Leute nicht abhauen? Weil sie zu wenig Geld verdienen. Auch das muss thematisiert werden. Wenn du heute, es gibt diesen geilen TED-Talk, keine Ahnung von wie der Typ heißt, aber der sagt da ganz klar, sein Argument ist, warum soll ein Harvard-Absolvent, der zwischen 200 und 350k Einstiegsgehalt kriegt, bei WeWork-Conakwa, nicht bei WeWork-Conakwa, bei einer NGO anfangen, wo er nach Steuern, wenn er die Hälfte spendet, immer noch mehr verdient. Das ist Bullshit. Das ist so, wir kriegen nicht die guten Leute. Keine Chance, mit unserem Gehaltsmodell keine Chance. Du kriegst nicht die gut ausgebildeten Leute. Das muss sich verändern. Und das kannst du nur über, welchen Status hat das Soziale im Vergleich zu whatever Gründen, welchen Status hat Geld, welchen Wert gebe ich den Dingen etc. Und da andere Paradigmen reinzubringen in die Denkstrukturen, das ist auch Teil unserer Aufgabe.
absolut. Und ich glaube, ich finde die Frage immer sehr, sehr mächtig, wenn man Leute fragt, auf was bist du stolz? Und ich glaube, viele haben darauf nicht unbedingt eine Antwort. Und das kommt ja dazu, ne, arbeitest du in einem Bereich, der irgendwie, ich finde diese Purpose-Gesellschaft, ich bin da kein Fan von. Ich glaube, es ist alles too much Purpose, so. Aber wie kannst du dein Talent finden? Wie kannst du auch Sinn in deiner Arbeit finden? Und mit welchem Gefühl gehst du eigentlich nach Hause? Und garantiert wirst du bei Viva Con Agua mit einem besseren Gefühl nach Hause gehen, als wenn du die sechste PowerPoint-Slide baust, die dann irgendwo sonst wo landet. Darüber kriegst du die Leute doch.
Ja, letztendlich, guck mal, ist es ja so. Jeder Mensch, der diesen Podcast hört, weiß, dass nicht alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Jeder Mensch, der diesen Podcast hört, weiß, dass nicht alle Menschen ein Klo haben zum Scheißen. Jeder Mensch, der diesen Podcast hört, weiß, dass nicht alle Menschen den Zugang zu den Menschenrechten haben. Wenn ich Ihnen das die ganze Zeit erzähle, langweilig, Redundanz. Das heißt, ich muss Ihnen irgendwas geben auf dieser universellen Sprachen, Kunst, Musik, Kultur, Schabernack, Tanz, TikTok, whatever, das Sie erstmal abholt. Das ist so das Schlauchboot, das bei Ärzte über die Menschenmasse geht. Sie schmeißen ihren Becher rein. Das ist so die erste Aktivierung, alles klar. Zweite Ebene, ah, okay, das ist für Bio-Kanal, ah, okay, es geht um sauberes Trinkwasser, ah, okay, bam, bam, bam. Je tiefer du reingehst, umso mehr Informationen brauchst du. Aber du brauchst erstmal was, um die Leute zu aktivieren. Das ist, glaube ich, letztendlich so. Und keep it simple. Du hast keine lange Aufmerksamkeitsspanne.
Aber es finde ich spannend, weil, also, ist das euer Marketing-Playbook und wie kann man das, also für alle, die zuhören, wie kann man das für seine Zwecke, für seine Organisation, für seine Themen, für seine Ziele, wie kann man das irgendwie einsetzen?
Naja, simpel, sexy, strukturell, sozial ist auf jeden Fall mein Playbook. Weil ich alles, was ich konzipiert habe oder konzipiere, versuche ich in diese Paradigmen oder in diese Parameter reinzuquetschen, damit es funktioniert. Oder ich weiß, nee, andersrum. Ich weiß, dass wenn diese Parameter am Start sind, dann funktioniert es. So, wenn ich die verlasse, dann funktioniert es nicht. Viva Con Agua fängt jetzt an, so richtig Marketing zu lernen. Weil da muss man auch ehrlich sein mit sich selber. Guck mal, wir haben das alles gemacht und es hat sehr gut funktioniert, weil wir Glück hatten über die Leute, die uns unterstützt haben, von Ärzten und was weiß ich, Klüsen und wie sie alle, könnte ich Namen bis der Arzt nennen, die uns unterstützt haben und über die hat es sehr gut funktioniert. Wir fangen aber jetzt erst an zu verstehen, okay, wir sind ja eine Brand, sozusagen, wir müssen es als Brand spielen. Wir haben Unterbrands mit Goldeimer, Villa Viva, Miller & Tocqueloy. Die Komplexität ist sehr hoch. Die Leute verstehen es teilweise nicht. Ey, wie baust du ein Hotel? Wie, du baust jetzt Hotel? Ich dachte, du baust Brunnen. Ja, Brunnen sind die Spenden. Das Hotel, 5,5 Millionen, gefundraised von Bela B., Jan Delay, Mitra Kasai, Kurani und wie sie alle heißen, die haben uns den Eigenkapitalanteil gegeben. Da steckt kein Geld von Viva Con Agua drin, da steckt keine Spende drin. Das verstehen Leute, die Business bauen, natürlich, safe. Aber Leute, die jetzt da draußen auf der Straße so kurze Aufmerksamkeit, jetzt bauen die auch ein Hotel, Irritation. Also verlierst du es sozusagen. Und da sind wir gerade an so einem Transformationspunkt, der schon ganz spannend ist, auf so einer Brand-Ebene sich auseinanderzusetzen.
Was können andere Social Brands von euch lernen?
Was können wir von anderen Social Brands lernen? Also same, same, vice versa. Ich glaube, was du lernen kannst, ist All-Profit-Ansatz. Immer nach dem Nutzen aller zu schauen, weil deinen eigenen vergisst du nicht. Ich glaube schon, guck mal, die Non-Profit-Organisation heißt NPO oder Non-Government-Organisation NGO. Und Non-Profit heißt ja, keiner profitiert. Ist ja Bullshit. Sorry. Also es muss ja eigentlich ein System sein. Die Frage ist ja, wie kann Cheftreff und Viva Con Agua zusammenarbeiten, wo du weißt, dass von uns kein Geld kommen wird. Also müssen wir einen anderen Mehrwert an den Tisch bringen, den du sagst, okay, über eine einmalige Spendenaktion oder whatever hinaus will ich mit denen zusammenarbeiten, weil sie bringen einen Mehrwert an den Tisch. Das kann natürlich mal eine Sinnhaftigkeit sein für junge Talents, whatever. Es kann aber auch noch andere sein. Zugänge, Kommunikation, Ideen, whatever. Intros. Ja. Intros. So. Und ich glaube, das sich zu überlegen, was ist der Mehrwert, meine Aufgabe ist, wenn ich in einen Termin gehe, was ist der Mehrwert von Cheftreff? Mhm. Den Viva Con Agua Mehrwert vergesse ich nicht. Am Ende will ich Brunnen bauen. So, den vergesse ich nie. So, also immer erstmal an den anderen denken und dann an sich selber.
All for profit, ja, finde ich gut. Welche Brands guckst du denn an? Also, wenn du eben sagst, ja, wir können auch von anderen lernen, wer macht es besonders gut? Du hast ja eben genannt, die großen Greenpeace, World Food Program, wie sie alle heißen. Wo kann man noch hinschauen? Wo holst du die Inspiration?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube ganz ehrlich nicht so viel bei Brands. Die Inspiration kommt bei mir fast ausschließlich durchs Reisen und durchs Menschentreffen und in der Interaktion mit diesen Menschen. Da entstehen die Ideen. Ich glaube von Brands, boah, ist ein dünnes Eis und ich habe warme Socken, aber die meisten Brands, die sich als Brand verstehen und Marketing machen, verkaufen ein Produkt, das die Welt eigentlich nicht braucht.
Was hältst du von solchen Brands wie Patagonia?
Supergeil. Haben den Move in die Gemeinnützigkeit gemacht, nachdem sie sehr, sehr viel Geld angehäuft haben, also nachdem sie ein Unicorn waren. Das ist ein anderer Weg. Wir kommen aus der Gemeinnützigkeit, die sind in die Gemeinnützigkeit gegangen. Ich finde es super. Es braucht viel mehr von diesen Beispielen, weil dadurch gibt es dieses Beispiel für andere Gründerinnen oder Familien oder whatever zu sagen, ey, wir können das auch stiften. Das ist eine Option. So, das heißt, also ich will das challengen. Ich bin ja, also ich möchte die Frage schon noch mal anders beantworten. Guck mal, wenn ich mir zum Beispiel Red Bull angucke, ja, steht ja hier auf dem Tisch, ne? Kann man ja, so. Dann letztendlich die Dose, kein Fan. 8 Milliarden Dosen aus einem Dings wird um die ganze Welt geschifft. Ey, kann ich nicht Fan sein? Werde ich kein Fan. Wenn ich mir angucke, was sie gemacht haben, im Skaten, im Snowboarden, im Extremsport, whatever. Ciao, Kakao. Also, unseen. Wie viele Sportarten würde es nicht geben? Geiles Marketing-Branding. Mega geil. Und jeder, der, glaube ich, von Red Bull da gefördert wurde und unterstützt wurde, liebt die Marke, weil sie ihn empowered hat und so weiter. Also, genius. Produkt, nicht geil. Sorry, schon das mit den Hoden habe ich nie verstanden.
Ich kann es ja nicht erklären.
Ja, ja,
ja. Okay, aber das sind dann, also du sagst, es gibt Brands, die machen schon Dinge gut. Patagonia geht später in die Gemeinnützigkeit. Du selber holst dir selber viel Inspiration von den Begegnungen Uganda, wirklich vor Ort nochmal sein, was die Menschen bewegt.
Ja, und auch schon die Interaktion der verschiedenen Bubbles. Wenn du Kunst mit Startup zusammenbringst, wenn du Musik mit Sozialem zusammen, dann muss eine Disruption entstehen, weil du Menschen reinbringst, die andere Handwerksskills mit an den Tisch bringen und die andere Tische denken. Der eine hat einen Tisch hier, der hat 3 Beine, der andere hat einen 5-beinigen, der andere hat einen riesenlangen Konferenztisch. Das sind einfach andere Denkstrukturen und dadurch passiert automatisch immer was Neues.
Was sagst du jungen Menschen, die irgendwie in ihren 20ern sind und die irgendwie noch so ein bisschen für sich herausfinden wollen, wo die Reise eigentlich hingeht?
Rausfinden, wo die Reise hingeht. Und das geht nur beim Reisen. Also viel sehen, viel machen, unterschiedliche Sachen machen, ausprobieren, Fehler machen, auf die Schnauze fallen. Es gibt alle, also die Möglichkeiten waren, glaube ich, noch nie so krass. Natürlich ist auch die Herausforderung krass, aber die Möglichkeiten wirklich mit Social Media ist dein eigenes TV-Studio. So, es ist einfach so krass, wenn du dir anguckst, wie Leute sich selber das aufgebaut haben, ja, weil sie einfach das Handy in die Hand genommen haben und Geschichten erzählt haben und so. Das heißt, du hast die Möglichkeiten heutzutage. Ich glaube, das Gründen war noch nie so leicht und auch so schwer. Es ist auch keine geile Zeit zum Gründen. Es ist gar nicht, es ist eine Weltwirtschaftskrise und so weiter. Es ist, und da liegt aber auch wiederum die große Kraft. Ich glaube, in so Phasen zu gründen ist extremst, kann extremst stark sein. Auch 2000, also als wir gegründet haben, gab es ganz viele Gründungen um diesen Zeitraum 2005, und dann mal auch 2008 Weltwirtschaftskrise. Also, ey.
Eigentlich ist eine gute Zeit.
Ist auch eine gute Zeit. Es ist so, deswegen, es gibt auch. Weißt du, so auch Leute, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ey, es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt. Es gibt nie das richtige Team, es gibt nie das komplett richtige Produkt. Das ist immer ein wie dieser Fluss, in den du kannst nicht in den gleichen Fluss reinspringen. So ist die Systeme auch jedes Mal. Aber hey, das ist zum Beispiel für mich der Genius-Marketing-Slogan Just Do It, letztendlich von Nike, auch wenn ich da kein Fan bin und immer noch die Absolut. Ich würde gerne wissen, was die für den Claim bekommen hat, weil es gibt ja diese Designer-Geschichte, diese Woosh mit $35, ja. Genau. So absurd, also weißt du, und solche, das ist ja, das klingt ja jetzt wie so eine lapidare Geschichte, aber wenn du das anguckst, die Struktur einfach nicht geil. Du kannst doch nicht eine Marke, die am Ende so viel Geld hat.
Aber das wusstest du damals ja noch nicht.
Wusstest du nicht, nein, aber die Struktur müsste anders sein.
Aber ich glaube, die Message ist ja eher, also für die, die zuhören und wo du sagst, so hey, die ihren Weg finden wollen, der Weg ist das Ziel. Also es gibt nie den perfekten Moment, es gibt nie genau. Die perfekte Idee, es gibt nie das perfekte Team.
Just do it.
Es ist immer irgendwas da. Ja. Gab es mal einen Moment, wo die Lichter auch recht düster bei dir und bei Viva Con Agua waren, gerade am Anfang, wo ihr gesagt habt, oh, vielleicht stellen wir es irgendwie ein? Gab's mal?
Ja, du hast öfters als Mensch so Situationen, wo du denkst, ey, fuck, Alter, wofür? Ja, ich meine, auch nach jeder Reise denke ich so, ey, Alter, das ist endlos, Sisyphus-Arbeit. Das ist endlich, also was die Leute vergessen bei Sisyphus-Arbeit ist ja, du musst ihn dir als glücklichen Menschen vorstellen. Sisyphus ist ja der den Stein hoch, den, so. Und das, die Sinnhaftigkeit schafft schon Glück. So, ganz klar. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und trotzdem gibt es immer wieder die Momente, wo du denkst, boah, Alter, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und die Herausforderungen schon auch größer werden. Die Hamsterräder werden ja größer. Mit jeder Organisationsform, mit jeder Entität, mit jeder neuen Mitarbeitenden hast du größere Hamsterräder, die du gebaut hast. Dein Kalender ist immer voll. Du bist immer getrieben, du bist immer zu spät. Also du rennst immer nur rein theoretisch hinterher, bis du eigentlich mal den Cut machst und sagst, okay, ich muss strukturell ein paar Sachen verändern. Weil im anderen Fall rennst du dein Leben lang hinterher.
Also ist Zeit eigentlich eher der wahre Reichtum?
Zeit ist wahrscheinlich der größte Reichtum. Geld ist es definitiv nicht. Geld, es ist gesagt, jeder Spruch, Geld macht nicht glücklich. So, also rennt dem Geld nicht hinterher. So, und du wirst auch nicht, also ich glaube schon, natürlich, es gibt genug Playbooks, wie du einfach Geld verdienen kannst. Und so, ich glaube nur nicht, dass irgendjemand deswegen ein geileres Leben hat. Das sagen auch alle Studien. Ab 3.500 Euro netto, glaube ich, in Deutschland, nimmt das Glück nicht mehr richtig zu. Das heißt, es geht nicht darum. Verbringt Zeit mit. Ihr braucht 10 Umarmungen am Tag. Habt ihr euch schon umarmt richtig ordentlich? Das braucht ihr. Ihr braucht Liebe. So, das klingt dann natürlich immer so bla bla bla, aber es ist doch so. Du erinnerst dich doch nicht, wie du das Geld verdient hast oder dein Gehalt.
Genau, aber das ist, ich glaube, das ist ja trotzdem die Brille. Also wir müssen ja ein gewisses Geld verdienen. Von Luft und Liebe können wir die Miete auch nicht bezahlen und können auch nicht 10 Umarmungen am Tag. Also damit geht es mir auch noch nicht gut. Das heißt ja, diese Grundbedürfnisse des Menschen müssen ja irgendwo in irgendeiner Reihe abgedeckt sein.
Ja, wobei ich das natürlich schon auch immer challengen will, ist ja quasi auf ein Level zu kommen, wo Geld nicht mehr der bestimmende Paradigma ist. Das würde ich gerne schaffen. Da bin ich jetzt nur natürlich auch wahrscheinlich eher ein Brückenbauer, Brunnenbauer, whatever, der vielleicht da auch nur eine mal die dumme Frage oder die Utopie wieder reinschmeißen will oder so, aber ich habe keine Lösung dafür. Ich sag nur, diese Bewertung, dass unser ganzes Geld und dass der Wert des Menschen auch mit Geld zusammenhängt, das kann fundamental, daran kann ich nicht glauben. Das kann nicht richtig sein für eine Welt. So, du kannst nicht einen Baum, und geht bitte einen Baum umarmen, bitte heute. Ja,
machen wir beide gleich.
Ja, so, du kannst nicht einen Baum in Geld bemessen. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist das, was die Welt aber gerade macht, sozusagen. Und jetzt Fun Fact, du musst den Baum sogar in Geld bemessen, den ein als Asset machen, um ihn zu schützen. Das glaube ich, das zum Beispiel würde ich jetzt, wenn ich jetzt jemand mich fragen würde, was würde ich gründen? Ich würde Firmen gründen, die Natur, Wasser, Luft in Assets packen und dann schützen.
Schützen würdest du, Silke? Das wäre meine nächste Frage. Lass mal ein Gedankenexperiment machen. In 5 Schritten, wie würdest du heute eine Organisation, ein Unternehmen gründen? Also auf welche Themen würdest du gehen? Hast du gerade gesagt, Luft, Wasser?
Mobilität.
Mobilität.
Eines der größten Themen.
Was würdest du dann, okay, jetzt haben wir die 3 Businessfelder. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, oder was sind deine Ideen, wo du sagst, wow, da ist noch niemand drauf gekommen oder das hat noch niemand wirklich gut gemacht. Und daraus lässt sich eine All-Profit-Organisation bauen.
Es ist schon noch eine der Fragen, die ich mir sehr viel stelle. Heute auch mit 2 Leuten darüber gesprochen, warum es kein soziales Unicorn gibt. Also
ein Zebra.
Ja, warum es das nicht wirklich gibt. Patagonia gibt es, aber danach. Wie quasi Robert Bosch Stiftung ist quasi, gehört 96% der Robert Bosch Firma, aber ein Zebra als Zebra angetreten. Also so.
Ja, gibt vielleicht noch nicht in der Größe. Tomorrow Bank, kennst du auch gut, Jakob, ja, an der Stelle. Ja. Also ich glaube ja schon.
Dass die auf dem Weg dazu sind.
So, also das eine ist ja die Frage.
Gehört aber auch.
Welches Geschäftsmodell brauchst du? Auf welchen Markt gehst du von deinem beschriebenen?
Ja.
Das ist ja das eine. Die andere strukturelle Frage ist, wie organisierst du dich? Also ist es eine GmbH oder was auch immer? Also ich glaube, da kann man ja schon ein bisschen trennen.
Unbedingt.
Du hast ja auch genug Leute in deinem Umfeld, für alle, die zuhören, ein Apinio, Jonathan Kurfest, ein Hanno Renner von Personio. Es gibt ja auch schon große Unternehmen und Vorbilder, die sagen, Stück für Stück, die pledgen dann quasi einen Teil ihrer Unternehmensanteile. Ich finde die Frage, warum gibt es auch kein Zebra? Ja, finde ich berechtigt, weil strukturell haben sie eigentlich schon die Chance, bloß sie sind noch nicht so groß. Und ich würde jetzt sagen, oder weiß ich nicht, kennst du vielleicht besser, Jakob Bern, Tomorrow Bank, haben die einen strukturellen Nachteil gerade?
Das ist eine gute Frage, die muss, glaube ich, Jakob selber beantworten. Ich glaube auch, dass die schon auch hustlen. So, gerade. Ich glaube, hustlen gerade alle so ein bisschen.
Würde ich auch sagen.
So, Weltwirtschaftskrise, Vibeshift, Peter Thiel, Orchestrierung, ESG, Trump, Merz, Co. Kannst du so, Verkürzungen und so. Und trotzdem glaube ich, dass da natürlich alles mit ökologisch-sozialen Diversitätsthemen und so ein bisschen gerade auf der, wie sagt man, auf der Abfahrt ist.
Holzweg.
Offenbar. Nee, Holzweg eben nicht, weil ich glaube ja schon daran. Guck mal, ich meine letztendlich dieses Bild, was wir vorher hatten mit Schwarz und Weiß, vielleicht um das einmal aufzumachen. Die für mich, ich habe das geschenkt bekommen, da war ich 15. Das ist ein Drogenpräventiv-Theaterstück gewesen von 4 Ex-Junkies. Was machen die? Wir haben gesagt, dass das Leben wie ein Piano ist. Es gibt 88 Tasten. Jede Taste steht für was. Eis essen gehen, mit Cheftreff was gründen, ja, eine Brause auf den Markt bringen, ja, Kunst machen, Musik machen, Liebe machen, essen gehen, spazieren gehen, Natur umarmen, Baum umarmen, Mensch umarmen.
Was auch immer.
Was auch immer umarmen. Und jede Taste steht für was. Und Drogenkonsum ist dieser nervige Sound, ein Sound. Und das ist auch das, was ich meine mit Kapitalismus, ist ja quasi, das ist ein Sound Geld machen die ganze Zeit, dass, wenn das nur diese Taste ist. Ich habe ja kein Problem mit einer Taste spielen, aber die ganze Zeit nur diese Taste, sondern die Mozart, die Klaviatur zu spielen.
Eine Symphonie.
Und wenn wir nur Wasser verkaufen würden, dann wäre es halt auch nur diese eine Taste. Und ich will ja den Leuten einfach nur sagen, spielt andere Tasten!
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja gerade der Auftrag, den wir haben, zu sagen, was sind die alternativen Felder, wo wir jetzt sagen, Luft, Energie, Klima, also es gibt ja genug soziale Geschäftsmodelle draußen.
Altenheime.
Wo jetzt auch alle, die zuhören, wo ich ja in deinen Kopf reingucken will und sag, Micha, ey, wir wollen hier mit 2, 3 smarten Ideen auch vielleicht rausgehen. Was soll man sich anschauen? Du triffst super viele Leute, du kennst, wie diese Welt tickt. Altersheim ist ein Thema.
Ich glaube, jedes Thema, wo es keine soziale Alternative gibt, das zum Beispiel, da eine soziale Alternative bauen, hat sofort ein USP. Weil das ist ja wirklich so, das ist meine Erfahrung, die Leute wollen uns unterstützen. Die Leute wollen was unterstützen. Das, die Frage ist nur, wie frage ich sie? Mache ich sie ihnen leicht? Oder komme ich mit dem Zeigefinger oder mit dem schlechten Gewissen oder whatever? Und wahrscheinlich war ich auch für heute für ein paar Leute, die gedacht haben, oh, Alter, was ein Spinner und an seine bla 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 und so weiter. Und das Schöne ist aber, dass Viva Con Agua ja nicht nur ich bin, sondern ich bin da halt ein Teil davon. Und dadurch, dass wir einen Track Record jetzt, wie man so schön in der Startup-Welt haben und gezeigt haben, es geht, kann ich halt auch rumspinnen. Ich kann nur so frei sein, weil andere halt die Struktur halten.
Was gedauert hat, ne? Was ja auch nicht von heute auf morgen ist. Also
natürlich nicht.
So, du kannst ja nicht heute wieder loslappen. Zeigefinger, Spinner. Jetzt bewegst du dich ja auch in, wir haben es am Anfang gesagt, so, du bist dieser Brückenbauer. Wie sehr bist du aber gefangen zwischen Moralapostel und sich selber auch angreifbar machen und von außen immer zu schauen, ist es das Richtige oder nicht?
Ja, gut, ich meine, in dem Moment, wo du in der Öffentlichkeit stehst, machst du dich angreifbar. Im Hip-Hop gibt es diesen Satz, ain't no game, ain't no hater oder irgendwie so heißt der.
Ist dir das egal?
Ach du, ich glaube, jeder Mensch will geliebt werden. Wenn so, die Frage ist nur von wem. Und in erster Linie will ich von meinen zwei Kindern und meiner Frau geliebt werden. Und ich will, für mich ist Erfolg zum Beispiel, wenn meine Kinder wegen mir weniger Therapie brauchen und nicht mehr. Ich finde es aber natürlich, ist auch das Teil der Wahrheit, wenn du Bühnen bekommst, dann willst du die wieder. Und der Applaus macht schon auch etwas mit den Menschen. Und das siehst du auch an Social Media, deswegen zeigen die Leute per se eher positive Sachen. So, es sei denn, es hat seit ein paar Jahren auch angefangen, dass ein bisschen mehr Ehrlichkeitstalk reinkommt und so weiter, auch Mental Health-Themen und so weiter. Und dann kriegst du aber, dann wird es absurd, weil dann kriegst du selbst für solche, also dann kriegst du nicht selbst, sondern kriegst du auch für solche Sachen quasi den Applaus oder die Likes oder die Kommunikation oder die Aufmerksamkeit und dann spielst du die Themen mehr. Das heißt, die Strukturen, die Plattformen bauen das genauso. Wenn ich ein Foto vom Brunnen zeige, kriege ich 100 Likes, wenn ich ein Foto mit Ed Sheeran 3000 Likes. Also was zeige ich mehr? Zeige ich mehr Ed Sheeran oder zeige ich mehr
Wie fängst du dich selber wieder ein? Weil du bist ja diese Person, die sich auf dem Leben sieht. Wie gehst du mit dieser Kritik, also kannst du sie abprallen lassen?
Nein, die Kritik höre ich zu. Kritik ist ein Geschenk, nur selten als Geschenk verpackt. Meistens ist es so ein Schlag in die Fresse reingeprügelt. Letztendlich hole ich mir die Demut genau in solchen Reisen wie Uganda. Genau, in Äthiopien zu sein, in Nepal zu sein, wenn du siehst, wie andere Menschen leben, dann kriegst du so viel Demut, das reicht für ein halbes Jahr. Ja, für manche Menschen reicht es für immer. Ich brauch's öfters.
Wir haben anfangs drüber gesprochen und ich glaube, das machst du sehr gut. Du läufst ja nicht mit dem Finger rum und sagst, wie die Leute zu sein haben. Und du hast auch am Anfang gesagt, man kann den Leuten ja keinen Vorwurf machen, dass sie nicht wissen, wie die Leute da in Uganda an ihr Wasser kommen. So, woher auch. Das heißt, wie kann ich diese Message positiv aufladen, um darüber quasi Begeisterung auszulösen? Weil ich merke ja schon, ich war vor ein bisschen Zeit, da ging es um Biodiversität. Ist ja eigentlich die viel größere Klimakatastrophe.
Absolut.
Ja, aber es kriegt keiner mit.
Nein, Klima, also ich habe es gelernt durch Maya Göppel. Er hat gesagt, Klima entscheidet, wie wir leben. Biodiversität entscheidet, ob wir leben.
So, und ist es aber auch mit dem Klimaschutz, erst wenn es vor unserer Tür ist, also wie mit Prävention in der Gesundheit, erst wenn die Scheiße am Dampfen ist und da irgendwelche Häuser weggeflutet sind, sorry, ist mir doch egal, was in Pakistan passiert ist, über Spende dafür. Das ist so weit weg von mir, bis hin, okay, in NRW oder in Rheinland-Pfalz oder sowas, da passiert was oder plötzlich vor meiner Haustür. Wie kriegen wir das wieder näher, ohne den Leuten zu sagen, du und das kommt irgendwie alles mal. Wie schaffst du es da so empathisch zu sein und die Leute trotzdem auf diese Reise mitzunehmen?
Letztendlich sich selber nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, never take yourself too seriously ist wahrscheinlich eins meiner besten Lebensmotti. Hey, ich habe hier Zeit geschenkt bekommen, habe ein geiles Leben hier und so und who am I to judge über irgendeine andere Person?
Und trotzdem willst du die Leute ja mitnehmen und sagst so.
Ja, deswegen mach's mit Leichtigkeit, mach's mit Freude, mach's mit Aktivität, mach's mit Inspiration, mach's mit Kunst, Musik, Kultur und so und zeig trotzdem die Gänze des Gedankenstranges und zeig trotzdem und hinterfrag sie und zeig ihnen auch mal den Spiegel und sag, ey, wenn du jetzt nur den Mammon hinterher rennst, dann wirst du auch nicht glücklich. So, aber geh nicht mit irgendwelchen Vorurteilen da rein zu sehr, weil sonst werden dir auch Menschen nicht Geld geben, wenn du eigentlich im Versteckten sie ablehnst oder irgend so ein Bullshit. Mann, ich liebe erstmal jeden Menschen, bevor er mir fünfmal in die Fresse haut. Und dann halt nicht mehr. Und einen Faschist kann ich halt nicht lieben, weil so, und trotzdem weiß ich auch, dass der wahrscheinlich auch liebenswert ist.
Ich wollte gerade sagen, würdest du jetzt einen Donald Trump lieben?
Nein,
und kennst trotzdem, ihn ja nicht.
Trotzdem glaube ich, auch da ist es, boah, das ist jetzt ganz dünnes Eis und whatever. Ich glaube, das hat ganz viel mit Sozialisation zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, dass die falschen Türen aufgegangen sind für so Menschen. So, und das ist so dünnes Eis und so. Ich habe mir auch viel durchs Geschichtsstudium über Hitler Gedanken gemacht und so weiter. Und hey, letztendlich, und ich muss wirklich jetzt aufpassen, aber so glaube ich daran, ich glaube an das Gute im Menschen, immer. Und ich glaube trotzdem, dass es ganz absurde menschliche Entwicklungen gibt, die Menschen zu sowas bringen. Und trotzdem muss man sich genau psychologisch hinterfragen, was hat sie dazu bewegt, dass sie der Meinung waren, das ist die beste Entscheidung, jetzt Juden umzubringen. Wie kommt ein Mensch zu dieser Ansicht und so? Und mit solchen Fragen muss sich die Menschheit auseinandersetzen und kluge Köpfe, damit du das Strukturen baust, die das vielleicht nicht mehr offerieren. Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das so sich gerade abschafft. Das ist völliger Schwachsinn. Wir haben eigentlich alles, um geil zu leben. Wir haben genug Wissen, wir haben genug Ressourcen. Die Welt könnte wunderschön sein und wir machen alles dafür, dass es nicht. Und das ist in einer Schnelligkeit, die Brisanz reinkickt.
Ich finde, über die Welt zu sprechen, ist immer so, das ist immer das Große. Und das sind so Dinge, die kann man selber nicht beeinflussen. Und man selber hat ja seinen eigenen Wirkungskreis. Und die Dinge, die du beeinflussen kannst, ich habe so in meinem Kopf, ich habe so immer diese Gedanken, ich habe immer so eine Pyramide im Kopf. Stresst dich etwas? Ja, nein. Wenn ja, kannst du es ändern? Okay.
Love it, leave it or change it.
Genau. Ja. So, aber auf der einen Seite ist doch irgendwie der Appell zu sagen, kümmere dich das wo du deinen Einfluss hast. Und auf der anderen Seite, also wir beide können die Weltpolitik nicht verändern. So, wir können nicht, aber wir können unseren Anteil daran haben, dass jetzt, ihr habt geschafft, 4 Millionen Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen. Also da sein Wirkungsmodell irgendwie nochmal zu schärfen und zu sagen, okay, worauf habe ich Einfluss? Wie kann ich Leute eigentlich dafür mitnehmen? Und auch das ist ja die spannende Frage, wie kann man so einen Impact wie ihr skalieren?
Ja, und sich nicht zu früh sagen, kann ich nicht. Auch das ist Teil der Wahrheit. Weißt du, so, guck mal, wenn du dir anguckst, Greta Thunberg hat ein Plakat gemalt. Sie hat freitags die Schule geschwänzt. Erstens wäre ich in der Schüler gewesen, freitags Schule schwänzen, egal für was ich wäre dabei gewesen. Zweitens, dieses Plakat ist ein Wareneinsatz von 50 Cent, vielleicht maximal. So, hat da eine weltweite Bewegung gemacht. Extinction Rebellion, genau das gleiche, letzte Generation. So, deswegen erstmal challenge ich die Aussage. So, und ich glaube, das ist auch Teil der so, nicht zu schnell dieses Nein akzeptieren, ich kann was nicht verändern. So, wenn du Rosa Parks anguckst, die damals nicht aufgestanden ist im Bus in den USA und damit Massenbewegungen und die ganze Black Lives Matter war viel früher die Bürgerrechtsbewegung, also Bürgerrechtsbewegung war viel früher, Black Lives Matter war nach George Floyd, als er umgebracht wurde. Deswegen glaube ich schon, dass wir Menschen viel mehr bewegen können. So. Und die Menschen lechzen danach, auch Geschichten zu hören, die wieder positiv sind. Die Menschen wollen nicht, die wollen keine Spaltung, Hass und so weiter. So, deswegen haben auch junge Menschen gerade Zukunftsangst. Und junge Menschen wirklich auch, klar wird über Mental Health mehr gesprochen wie früher. Und trotzdem glaube ich auch, dass Mental Health zugenommen hat. Weil die Belastung für junge Menschen einfach zugenommen hat. Und es ist nicht, dass eine Gen Z nicht arbeiten will, was von voll der Boomer-Bullshit-Laber-Quatsch ist, sondern es ist einfach so, ey, wofür sollen sie arbeiten? Das ist eher, die fragen sich die, wofür und wie und so. Und muss ich genauso toxisch arbeiten? Muss ich bis nachts arbeiten? Ist das, was das so? Und diese Fragen sich zu stellen, ist elementar wichtig, glaube ich, als Gesellschaft.
Ja, und wenn ich bis nachts arbeite, wofür mache ich es? Ja. Ich meine, du bist ein Workaholic gewesen, ich auch, aber weil wir ein Ziel haben, weil wir wissen, also es braucht auch seine Zeit und es braucht auch gewisse Energie, um Dinge groß zu machen.
Ja, und trotzdem auch da, glaube ich, aufpassen mit solchen Narrativen, weil sonst lechzen alle, sagen, ey, ich muss auch so hart arbeiten. Ich glaube schon, dass du auch smarter arbeiten kannst heutzutage. Ich habe auch Leute getroffen, die weniger gearbeitet haben wie ich und größere Sachen gegründet haben und so weiter. Also deswegen, es muss nicht der Weg, der für uns funktioniert hat. Und ich glaube auch gerade mit AI, work smart. Also da kommen eh ganz andere Toolkits jetzt um die Ecke.
Ich würde auch sagen, da gibt es nicht schwarz oder weiß, aber jeder muss seins finden, trotzdem Input-Output, glaube ich schon dran. So, also für mich mein eigenes Lebensmodell, weil ich weiß, ich habe nicht den IQ von 140. Das heißt,
ich auch nicht, leider. So, wobei vielleicht, auch bei IQ ist ja schon spannend, es gibt ja ganz unterschiedliche IQs.
Okay.
Und es gibt empathische Intelligenz.
Ich wollte sagen, wir haben wahrscheinlich EQ abbekommen, aber weniger IQ.
Genau, also zum Beispiel, genau, also gerade so bei so ein paar Sachen bin ich auf jeden Fall raus und so. Und bei
wir machen jetzt hier keinen Mathe-Test. Nee, bitte nicht. Michael, lass uns noch mal auf deinen Alltag, auf deine Woche.
So. Wäre aber ein geiles Format eigentlich.
Mathe-Format?
Es wäre ein geiles Format mit Menschen des öffentlichen Lebens, so ein IQ, EQ, whatever-Q Test zu machen.
Und den dann live auszuwerten.
Live auszuwerten. Mhm. Und wirklich zu gucken, okay, was ist denn das? Warum bist denn du da hingekommen, wo du bist? Warum bist du jetzt, was weiß ich, ein krasser Podcaster oder ein krasse Künstlerin oder whatever? Welche Coups hast du im Game?
Aber was würdest du sagen von deinen Beobachtungen? Du hast viele erfolgreiche, bekannte Persönlichkeiten kennengelernt. Was sind so Eigenschaften, wo du ein Muster erkennst, jetzt über die Jahre, die sich irgendwie wiederholen?
Auf jeden Fall Consistency. Das ist für mich key. Also wirklich dranbleiben. Nicht so. Viele hatten Glück auch.
Also Timing?
Timing, genau. Timing ist krass. Zur richtigen Zeit, gerade, ich war gerade mit zwei Creators auch unterwegs in Uganda, die halt beide bei Corona bam eskaliert sind und so die krasse Karrieren sich aufgebaut, ganz jung. Viele gute Geschichtenerzähler dabei, die einfach charismatisch irgendeine Geschichte pitchen können. Und dann aus dieser Startup-Bubble hochintelligente, schon fast nerdige Menschen, die so krass in eine Nische reingegangen sind und sich das erarbeitet haben.
Welche Person, oder erinnerst du noch gewisse Begegnungen von, ich weiß nicht, Ed Sheeran oder sowas, die dir besonders im Kopf geblieben sind und warum?
Ja gut, ich meine, ich weiß vor allem von all den Menschen noch die Menschen, die mir die Tür geöffnet haben. Also bei Ed Sheeran zum Beispiel Volkert Koopmann von den Festivals, der das ermöglicht hat, dass wir Ed Sheeran treffen können. Bei Ed Sheeran fand ich es eher bemerkenswert, dass er den Pulli, den wir ihm geschenkt haben, danach noch im Interview angezogen hat, weil er gecheckt hat. Und es war ja in eine Minute. Die meisten Meetings in Top-Notch-Levels sind eine Minute, zwei Minuten. Zack, zack. Sting, zwei Minuten, so. Wu-Tang Clan, 40 Sekunden, whatever, das ist vorher eingetütet, dann kommst du dahin, dann machen die kurz das Foto, Handshake, Feierabend, ciao. Und es ist auch genau, warum so Simplified am Ende dann erfolgreich ist. Du musst den, weil du willst denen nicht Zeit klauen und so. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, Zeit ist gerade, je erfolgreicher Menschen sind, umso weniger fragst du nach Zeit. Sie haben keine Zeit.
Wie können junge Menschen... Häufig hat man, also du sagst Zeitclown, diese erfolgreichen Menschen haben nicht viel Zeit. Trotzdem würdest du wahrscheinlich auch sagen, sehe ich immer wieder eine sehr hohe Hilfsbereitschaft.
Absolut.
Was sagst du jungen Menschen, wie können sie das angehen? Wie können sie sich ein Netzwerk aufbauen? Wie können sie den Mut bekommen, auch mal den Schritt ins Ungewisse zu gehen, um mal Leute anzuschreiben, zu fragen, um Hilfe zu fragen, voranzukommen, seine eigenen Fragen zu klären?
Also letztendlich ist es ja, ich meine, die Frage könnte ich auch dir stellen, weil du ja auch ein gutes Netzwerk dir aufgebaut hast über die Jahre. Und letztendlich ist es immer wieder Komfortzonenverlassung. Immer wieder über die Komfortzone hinaus und Leute anzusprechen. Leute denken es nicht, aber ich bin viel schüchterner, wie ich wirke oder so. Und ganz viele Menschen sind eher schüchtern, glaube ich. Und überspielen es dann eher oder dann kommt ADHS noch mit rein oder andere Neurodivergenzen oder whatever, ja, oder Unsicherheiten, die überspielt werden, whatever. Aber long story short, gehe ich halt zu jedem hin, den ich erstmal inspirierend finde und labe ihn voll. Und sage, ey, wer bist du und hast einen coolen Ring? Hätte ich jetzt bei dir zum Beispiel, du hast einen Ring, der irgendwie anders ist, ja? Dann erzählst du mir was über deinen Ring.
So, meine Uroma, 120 Jahre alt, ja.
Ciao, wir sind sofort in der tiefen Emotion. Was ich niemals mache, ist zu sagen, ey, das Wetter war heute scheiße. Das ist für mich wirklich, wenn Leute über Wetter reden, dann labere ich über Scheißen. Dann sage ich, ey, hast du heute schon geschissen? Wie ist denn dein Schiss gewesen? Whatever. Um einfach mit einem Tabubruch um die Ecke zu kommen, erstens zu signalisieren, Dicker, ich habe keinen Bock, über das Wetter zu reden. Wirklich, das ist das Langweiligste der Welt. Ich sehe es selber, wie es war heute den ganzen Tag. Sonst kann ich mir einen Wetterbericht reinziehen. Erzähl mir was mich wirklich interessiert. Aber erzähl mir auf keinen Fall irgendwas von deinem scheiß Wetter Eindruck heute. Das ist so, hey, sorry, that's not me. Sanitärversorgung ist immer noch ein Tabuthema, ja. Und das ist, das, dieser Bruch ist existenziell wichtig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich dich damit komplett aus dem Konzept bringe. Aber ja, vielleicht sollten wir auch ein Format über Scheißen machen. Wie hast du heute geschissen, Henny? Jetzt erzähl doch mal. Hast du heute schon geschissen?
Ja, gut, immer nach dem ersten Kaffee.
Das immer? So jeden Tag?
Auf jeden Fall.
Und was machst du dann? Also Insta, TikTok, LinkedIn?
Manchmal auch ohne Handy.
Einfach manchmal ohne Handy?
Einfach mal genießen.
Einfach mal genießen. Und
aber Michael.
Falter, Knüller oder Roller? Das musst du noch sagen.
Falter, Knüller oder
Roller? Vom Klopapier.
Falter.
Falter.
Ja.
Und Goldeimer Klopapier?
Nee.
Nee,
okay. Hier im Office kann man nochmal nachlegen.
Ja, kann man nachlegen, ja. Okay.
Aber du hast ja auch so ein Format bei Instagram. Wer bist du, was machst du, wie viel kannst du spenden, ohne dass sich dein Leben verändert? Ja. Mach doch mal ein neues Format. Also wir beide können nochmal die Smalltalk-Challenge machen, bevor die Leute anfangen, über das Wetter zu reden. Und das ist vielleicht der Hinweis für alle, die zuhören. Also
ich habe ja jahrelang Insta-Shit gemacht, ne? Ja. Wirklich, habe mich beim Kacken gefilmt dabei, ja. So, ich krieg immer noch von einem User, der immer sagt, please send me private Insta-Shit-Videos. Ja, ist kein Real Talk. Und ich befürchte, ich bin auf irgendeiner OnlyFans-Seite oder so.
Vielleicht kannst du sagen, wir mal Spenden generieren.
Hey, wirklich,
Micha, das ist so also geil. Komm, sei noch ein bisschen kreativ.
Ja, hey, OnlyFans für
Scheißen?
Für Scheißen.
Komm.
Fänd ich geil.
Mach mal 6 Monate.
OnlyFans für Scheißen?
Ja, mit dir als Creator. Ich glaube, du schaffst über 50.000.
Okay, pass auf, Deal, wenn du und dein Team das macht. Ich möchte
nur Scheiß. Wir spenden.
Nein, ich produziere nur den Content im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will nichts anderes, ich will keine
Wir managen den Account?
Ja, ich will nicht den Login haben.
Okay, das können wir machen, aber Voraussetzung, du bewirbst es auch über deine Kanäle.
Ja, natürlich. Natürlich Deal. Das ist das Widerlichste, was ich wahrscheinlich je gemacht habe. Aber genauso entstehen Ideen. Wir haben es live und direkt auf Kamera. Das ist so. Ja, okay. Mama, wenn du das siehst, es tut mir leid. Ich komme aus dem Bildungsbürgertum. Was glaubst du, das für meine schwäbische
Mama? Man wird dein Gesicht ja nicht sehen, aber schon am Anfang, aber ja, dann.
Kommt drauf an, wie der Content ist, Bruder.
Okay, haben wir mal eine Idee. Ja. Michael, wir neigen uns am Ende und ich glaube schon, dass wir jetzt so ein bisschen im inspirativen Teil sind.
Ja. Brichst komplett zusammen, kommst gar nicht
ich
weg.
Ich liebe es. Cut the Bullshit im Smalltalk, wenn die Leute anfangen und scheiß Wetter, wie ich gesagt. Ja, und wie hast du geschissen?
OnlyFans-Kanal.
Ich will noch mal eine spannende Frage so für dich am Ende. So wie in der Schule, wie bei der Rückbank. Deine Hände vorzutragen und dann fangen wir an zu lachen.
Nee, wir machen das jetzt anders. Ich helfe dir, da rauszukommen.
Ich finde das super. Ich genieße das.
Wer bist du?
Ich bin Henny.
Was machst du, Henny?
Ich habe Cheftreffer gegründet.
Und warum machst du das?
Weil ich glaube, dass für junge Menschen wir vor allem authentische Vorbilder brauchen, um selber so ein bisschen den Weg im Leben nochmal zu finden und zu hinterfragen.
Wofür engagierst du dich im Leben?
Genau dafür. Bildung, dass Leute Zugang haben, lernen, neugierig, Zukunft, Technologie.
Wenn die finanzielle Spende die einfachste Form des Engagements ist, wie viel spendest du jetzt, ohne dass sich dein Leben verändert? An zum Beispiel Viva Con Agua.
50 Euro.
Geil, nehme ich. Danke. Was ist Glück für dich?
Was ist Glück für mich? Glück ist für mich, und auch das geht so ein bisschen mit Erfolg einher, Zeit zu verbringen mit Menschen, die mich inspirieren, die mir nahe sind. Das kann das Team sein, das kann Familie sein, das kann Freunde sein. Und sich die Zeit auch selber einteilen zu können. Das ist für mich die größte Freiheit.
Warum ist es so wichtig für dich, sich zu engagieren? Also warum ist es für die Welt so wichtig, dass sich Menschen engagieren?
Für die Welt, warum ist es, ich glaube es,
für dich?
Ja, ich glaube egoistisch gesehen, ich möchte in einem Umfeld sein von Leuten, die mich inspirieren. Und für mich, ich habe als Ziel im Leben gehabt, ich möchte immer mit Menschen umgeben sein, die mich inspirieren. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass ich mich engagieren muss. Weil jeder von uns erzählt eine Geschichte. Und wenn es nicht die Wettergeschichte ist, dann kann ich vielleicht die Geschichte erzählen, wie ich morgens auf dem Pott sitze. Aber das ist, glaube ich, das Spannende. Also warum unterhalten wir beide uns? Du hast eine Lebensgeschichte erzählen. Jeder da draußen, der jetzt zuhört, hat irgendwo eine Geschichte. Und vielleicht hat er sie gefunden oder noch nicht. Und wir haben alle eine Gewinner-Verlierer-Geschichte. Also in deinem Leben darfst du auch irgendwie verlieren. Und es darf auch diese Tiefpunkte gehen. Und du wirst es vielleicht erst später verstehen. Und deshalb, glaube ich, ist Engagement für jeden Einzelnen in seinem kleinen Umfeld, wie auch groß auch er oder sie immer denken will, ist einfach unfassbar wichtig. Und ich glaube, wie du auch sagst, dass wir uns sehr, sehr viel Energie, teilweise nicht für alle, aber auch aus dem Zwischenmenschlichen ziehen. So, wir sind alle irgendwo Rudeltiere, wie auch immer man das nennen will. Der Rudel muss nicht mit 100 Leuten sein. Ich habe auch nicht 50 Freunde. Ich habe 4, 5 richtig gute Freunde. Aber die Frage an dich, was macht dich glücklich?
Danke übrigens an den Cutter. Ich brauche das auf jeden Fall als Outtake, weil ich das auf Social Media natürlich kommunizieren muss, um die 50 Euro dann auch einzutreiben.
Was macht dich glücklich?
Ja, es gibt, glaube ich, bei, also jetzt auf der Job-Ebene drei Sachen, die mich glücklich machen. Das eine ist wirklich zu sehen, wenn die Wasserversorgung sprudelt. Wenn es wirklich die Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben aufgrund unseres Engagements. Und wirklich am Brunnen zu sehen und so. Das ist die plakativste, aber die tiefste Form. Die zweite Ebene ist, wenn Menschen sich engagieren aufgrund deines Engagements. Wenn, weißt du, wenn jetzt irgendjemand zu dir in 5 Jahren kommt, ey, weil du Cheftreff damals gemacht hast in Deutschland, habe ich das in Usbekistan, Österreich, whatever gemacht. Und das dritte ist, und das habe ich schon Glück, ich würde behaupten, ich habe sehr viele tiefgehende Verbindungen mit Menschen, weil die durch die Gemeinnützigkeit und die Erfahrungen, die du machst, sind sehr tief. Das heißt, du hast tiefe Verbindungen mit den Leuten. Und dadurch, dass ich niemals übers Wetter rede oder über irgendeinen anderen Bullshit, ich öffne mich den Leuten und dadurch öffnen sie sich auch. Die Leute, ich verbringe einfach sehr ehrlich Zeit mit Menschen. Und deswegen habe ich sehr viele Freundschaften, die ich sehr tief, mit denen ich über alles sprechen kann. Ich spreche eigentlich fast mit jedem über fast alles, weil auch die Menschen, ich gelernt habe, bereichern Ideen und Konzepte. Und wenn ich eine Idee raus, diese OnlyFans-Idee ist wahrscheinlich die dümmste Idee, die ich je gemacht habe, aber ey, die konnte nur entstehen, weil wir darüber gesprochen haben und so. Und weil du dann genau diesen Input gegeben hast und so. Und genau so in diesem Raum jetzt mal ein bisschen erstmal Liebe geben. Ist ja so, du kannst Ideen wie Kinder vergleichen. Du würdest zum Kind niemals sagen, ey, das schaffst du nicht. Sorry, du bist so klein, du wirst niemals ein NBA-Spieler. Du würdest das Gegenteil sagen. Du würdest sagen, ey, du kannst alles schaffen. Du kannst alles schaffen, ich bin bei dir, ich supporte dich. Und so sollten wir auch Ideen embracen am Anfang. Irgendwann brauchst du einen Realitätscheck, irgendwann brauchst du den Check. Aber den kriegen die Kinder, genauso wie die Ideen, kommt genug. Das nennt sich Gesellschaft leider.
Wie hat sich deine Rolle zum Thema Geld verändert? Deine Einstellung und mach Geld glücklich.
Boah, ich bin da in so einer interessanten Money-Mindset-Journey und so weiter, weil ich natürlich schon auch aus dem Schwäbischen komme, was sehr geizig und so ja verschrien ist und wo schaffe, schaffe, Häusle baue. Auch wenn wir es dann umgeschrieben haben auf schaffe, schaffe, Brunnen baue. Aber letztendlich ist es schon so ein eher limitierendes Mindset. Dann komme ich aus der Gemeinnützigkeit, was auch, da ist immer zu wenig Geld da. Ist ja nie genug Geld da. Weil ich könnte ja immer noch einen Brunnen, 750 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, kann ich nur so viele Brunnen bohren, bis der Arzt kommt. Also da gibt es keine Limitierung per se. Und dann natürlich noch dieses linke St. Pauli-Reske, whatever Mindset. Das heißt, da sind schon viele so klassische Rauchbomben, Dingsbomben, whatever Bomben.
Glaubenssätze
drin, die man schon hinterfragen muss und gucken muss, bam, bam, bam. Und ich bin jetzt schon auch an so einem Punkt, wo ich bin jetzt 42, wo ich denke so, ey, ich eigentlich, ganz ehrlich, bin ich an so einem Punkt, ich habe so nie so, wo ich sage, ey, jetzt, ich würde gerne ein Unternehmen haben, das sagt, ey, hier, bist festangestellt und ich kann Viva Con Aqua ehrenamtlich machen. Die sagen, ey, komm, wir machen unser soziales Engagement über den komischen Vogel. Ganz ehrlich, ohne arrogant zu sein, aber den Impact, den ich mit reinbringe, der ist, da muss schon, also auf dem Level, wo ich arbeite, dann gib mir 100.000 Euro, damit, weißt du, also Festanstellung, und damit hole ich schon krass Impact rein, so, und auch Sichtbarkeit.
Chief Impact Officer.
Genau. Und dann kann ich ja einmal im Monat auf LinkedIn posten, danke Cheftreff, dass ihr wieder mein Gehalt zahlt, hier ist übrigens der Gehaltscheck, bam. So, und dann kriegst du noch 10-mal Kommunikation. Also es ist sogar ein Marketing-Deal für das Unternehmen. Weil ich glaube, hey, Viva Con Aqua muss nicht mehr meine 6.000 Euro brutto. Das ist völliger Schwachsinn. Also so. Und das, ja? Mhm. Das wäre nur, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist schon, dass ich auch nochmal an so einem Punkt bin, wo ich so überlege, hey, okay, wie kann ich mit dem, was wir auch aufgebaut haben und ich auch so als, ich bin kein Fan von Personal Brand und Bullshit, bla bla bla. Ich bin Mensch, Alter, in erster Linie, ja. Ich gehe scheißen. Sag mir eine Personal Brand, die scheißen geht. Oh, es gibt diese Personal Brand nicht. Doch, jetzt auf OnlyFans. Ich hab so Bock. Hey, das ist die erste Personal Brand auf OnlyFans, die nur Shit am Brand. Scheißen ist. Shit Brand. Nein, also, oh, sorry. ADS kickt. Was ich sagen will, ist, ich glaube, die an so einem Punkt, wo ich schon überlege, wie kann ich quasi das, was ich mir aufgebaut habe, auch monetarisieren, um mehr Gelder, um mehr Impact und um auch andere Türen noch zu öffnen. Hm. Also so, es ist schon, im Musikbereich haben wir schon ein paar Türen durchgeknallt. Im Start-up auch schon ein paar Türen, aber da gibt es noch ein paar Türen. Im Family Offices ein, zwei Türen geöffnet, aber da gibt es noch ganz andere und so weiter. Und wenn ich den Impact erhöhen will und, weißt du, wirklich Brunnenbohrgeräte, dann muss ich in andere Räume gehen. Und ich will den Impact erhöhen. So, und ich will mich nicht von Glaubenssätzen terrorisieren lassen oder selbst abhalten, dass so, ich würde gerne in einer Welt leben, wo alle Menschen den Zugang zu Menschenrechten haben.
Wenn wir dich jetzt weiter beobachten werden die nächsten 10 Jahre. Was wären deine persönlichen nächsten großen Entwicklungsschritte? Was möchtest du nochmal als Mensch lernen?
Boah, also unfassbar viel. Ich glaube, ich will Storytelling nochmal weiterentwickeln, weil ich schon manchmal das Gefühl habe, dass ich da zu wild bin, so, und nicht so klar und strukturiert und so, und Leute auch nicht checken, was ich alles mache und so, weil ich halt das dann kurz irgendeine absurde Story oder irgendeinen Scheiß hin, so, aber es ist nicht durchdacht, nicht strategisch, nicht smart, kein Funnel-Marketing. Es gibt einfach, guck mal, es gibt einfach so viele Leute, die auf so einem krassen Top-Notch-Level arbeiten in einem Bereich und sich da noch mehr Skills reinholen. Ich habe auf jeden Fall Lust, mich persönlich nochmal so weiterzuentwickeln, dass wir auf ein anderes Level an Impact kommen, weil das Potenzial von Viva Con Agua ist noch lange nicht aus. So, wir sind eher bei 60%. Und zwar in jedem Bereich. Weißt du, wir verkaufen 42 Millionen Flaschen, wir könnten 200 Millionen Flaschen in Deutschland verkaufen, das wäre kein Problem. Das ist möglich. Wir können, anstatt 3 Hotels können wir 10 Hotels haben. Wir können anstatt 7 Millionen spenden oder 5 Millionen, whatever, können wir 20 Millionen sammeln. Es ist, letztendlich liegt es an uns. Und sich da weiterzuentwickeln und nicht zu geiseln und in irgendwelchen alten, komischen Kinderzimmern. Ich mache jetzt so eine Kellerkinderausbildung. Da freue ich mich schon psychologisch, weil ich glaube, ganz viel letztendlich liegt an uns selbst. Und du bist halt, ich weiß nicht, auch wie du vorher gesagt hast, es ist schon schwierig, ein System zu verändern. Das System, das du am leichtesten und jeden Tag verändern kannst, bist du selber. Und so, und da diese Tür nochmal weiter aufmachen und nicht sagen, okay, meine Entwicklung ist jetzt mit 42 zu Ende.
Wenn ich die letzten 60 Minuten zusammenfassen dürfte und müsste, wir sind ja ins Gespräch gestartet zu sagen, so, wir wollen mal in den Kopf von Micha Fritz gucken, der crazy Dude, der auf Instagram und auf den Bühnen propagiert Trinkwasser für alle.
Propaganda-Style!
So nämlich. Ich glaube, wir haben, also was habe ich gelernt von dir? Ich habe verstanden, nochmal die Viva Con Agua Story, wie wichtig Timing auch damals war, und es gab keine große Strategie, da irgendwie mal was Großes draus zu machen. Es hat 6 Jahre gedauert, bis ihr euch mal das erste Mal...
Mich, also ein paar wurden davor
so bezahlt. Aber bis du quasi mal, ne, bis ihr gemerkt habt, diese Organisation professionalisiert sich. Du hast gesagt, wir sollten Unternehmertum gründen, nicht glorifizieren, weil es hat Licht und Schatten und der Schatten ist brutal.
Generell alle Menschen nicht glorifizieren, auch diese ganzen Stars da draußen, ein paar davon, die du auch denkst, sind super reich, sind nicht mal reich, nur weil sie im Fernsehen auftauchen oder whatever. Und in dem Fall, wo du sie glorifizierst, passiert erstens bei ihnen selber etwas nicht Geiles, weil der Narzissmus wird nur genannt. Zweitens, sie können halt von diesem scheiß Podest fallen und das tut weh. Und dann werden sie nicht anständig behandelt, weißt du, ist kein Rettungssanitäter zugegen und dann tut's weh.
Das habe ich von dir gelernt. Ich habe von dir, wir haben über Systeme gesprochen, die alten Systeme sind gebaut. Ihr versucht das System zu verändern, aber durch mit dem System nach wie vor. Also ich glaube, du hast ganz gut am Anfang auch erklärt, links oder rechts, Vogue und nicht Vogue, wo ist eigentlich der Zwischenteil? Beide Welten haben ihre Daseinsberechtigung und die Welt ist irgendwie bunt und wir müssen das irgendwie sehen. Und es ist dein Auftrag als Organisation, das zu verändern und positiv darauf hinzuweisen. Also es ist nicht immer alles schlecht, 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 sondern du versuchst über Spaß und Freude irgendwie in die Köpfe der Menschen zu kommen. Ich habe verstanden, wie ihr von Viva Con Agua, wie ihr als Gruppe organisiert seid. Also, dass ihr gesagt habt, okay.
Hast du mehr verstanden wie ich?
Da gehört richtig viel dazu. Goldeimer ist ein großes Projekt. Ja. Das heißt, sanitäre Anlagen ist ja noch ein viel größeres Problem. Ihr fangt an, Hotels zu bauen. Ich habe aber auch gelernt, dass ihr als Organisation schon noch die Challenge jetzt gerade habt in der Kommunikation und sich zu professionalisieren, was das Marketing angeht. Das heißt, wenn eine Spende kommt, dann geht das nicht in den Hotelbau rein und die Leute denken, oh shit. Da habe ich gelernt, seid ihr an einer Entwicklungsstufe, wo ihr euch weiter professionalisieren wollt und müsst. Du hast dich selber rausgenommen und bist das freie Radikal, was in der Welt umherreist und Impulse mitbekommt. Ich habe gelernt, dass wenn man so eine Message aufbauen will, ich glaube, eine ganz wichtige Lesson ist, sein eigenes Ego zurücknehmen, das zeigt sich aber auch in den What is a Human Right in der Kampagne, kein Viva Con Agua reinzutun. Nicht zu sagen, okay, das ist der Absender, sondern zu sagen, erstmal für die Sache stehen. Ich kann das nur bestätigen, wir sehen das auch. Die Mission ist größer als das, was wir machen. Wir sind ein Vehikel davon. Und mit dem Thema, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, ja, du wirst häufig als Spinner bezeichnet, hast du gesagt, du bekommst auch mal auf die Fresse, hast du gesagt, sich da zu hinterfragen, aber auch immer zu fragen, von wem kommt das Feedback, nicht jedes Feedback anzunehmen. Am Ende des Tages hast du gesagt, mir ist es wichtig, dass meine beiden Kinder und meine Frau mich mögen und von denen nehme ich das Feedback an. Und trotzdem rauszugehen und in der Welt zu sein und laut zu sein und bunt zu sein, weil dann passieren eigentlich die schönen Dinge. Auch wenn man ein bisschen introvertierter ist, geht raus, führt die Unterhaltung, fragt nicht nach dem Wetter, sondern fragt, wie die Zigarette heute Morgen war und was danach irgendwie passiert ist. Und ich habe von dir, ich glaube, wir haben es alle gemerkt, in deinen Kopf reinzuschauen, da sind super viele Ideen drin. Ich finde es interessant zu sagen, ADHS würde ich in meiner Wahrnehmung sagen, es ist seit ein paar Monaten deutlich positiver beladen. Ich glaube, es ist ein Superpower. So, man muss sie halt nur wissen zu kanalisieren. Früher war es irgendwie eine Krankheit, das wirst du besser kennen als ich. Aber ich glaube, du sendest auf 17 Kanälen parallel. So, und das wieder fokussiert einzufangen, ich glaube, das, da können wir von der einen Seite von dir lernen. Also zu sagen, diese kreative Gestaltungsvielfalt auch mal wirken zu lassen. Und gleichzeitig hast du eben am Ende gesagt, was möchtest du lernen, das aber auch nochmal wieder zu strukturieren und zu punktuell noch besser, klarer zu kommunizieren.
Und ich glaube, eine Sache ist da wichtig, das, also es ist definitiv, ADS ist keine Krankheit. Es ist eine Neurodivergenz im Kopf und der Kopf ist einfach anders. Die Superpower ist es bei mir, weil ich krass privilegiert bin, weil ich freies Radikal bin. Ich darf arbeiten, wie ich will, wann ich will, wo ich will, was ich will, erstmal. Und ich habe keine Filter. Wenn du jetzt in der Supermarktkasse sitzt, dann ist dein ADHS was ganz anderes. Und dieses Zappeln ganz anders und whatever und so weiter. Wenn du in der Schule bist, ist es was ganz anderes. Ich musste in der Ecke sitzen, stehen und die Wand angucken, weil ich zu laut war, zu dies, zu whatever. Und so wird es fast allen ADHSlerinnen gehen oder so. Und bei Frauen kickt es nochmal ganz anders, weil sie eher noch den Konventionen mehr und so weiter. Deswegen ist es super komplex. Deswegen ist, glaube ich, das Entscheidende, auch wenn ihr ADHSlerinnen in eurem System habt, dann schaut, wie ihr ein Surrounding bauen könnt, wo sie es zu einer Superpower entwickeln können. Weil dann, ciao, no limits. Dann kannst du die laufen lassen. Gib ihnen diese Möglichkeiten und diese Reflexion, glaube ich, ist auch wieder, deswegen bin ich keine gute Führungspersönlichkeit, also so, ist, weil es mir scheißegal, wo du in 3 Jahren bist, Bruder. Ich habe keine Ahnung, wo ich in 3 Minuten bin. Ja, deswegen will ich dieses Gespräch gar nicht mit dir führen, wo sehen sie sich denn in 3 Jahren? Digga, ey, ciao. Ja, bin ich sowas von komplett raus. Wir können aber jetzt einen OnlyFans-Kanal machen. So, gerne. Aber so, und deswegen glaube ich, auch da ist wirklich zu gucken, wer kann diesen Skill der Führung sozusagen und wer hat auch ein wirkliches Interesse an den Menschen und hilft ihnen, sich dort zu entwickeln.
Und ich glaube, das ist der letzte Punkt, den ich nochmal unterstreichen wollen würde. Ein ehrliches Interesse an den Menschen. Du kennst super viele aus allen Seiten. Du kennst die großen Family Offices. Du kennst aber auch die Greta Thunbergs dieser Welt. Um da quasi immer auf den Menschen zuzugehen und den Menschen im Blick zu haben und sein eigenes Ego zurückzuschrauben.
Ja. Also mein Ego kann ich auf einen zerquetschten Kaugummi runterfahren.
So. Micha, unsere letzte Frage in diesem Podcast, die stellen wir jedem Gast immer. Welche 3 Gäste würdest du uns empfehlen aus deinem Netzwerk, mit denen wir hier unbedingt mal sprechen sollen, weil du glaubst, sie inspirieren junge Menschen, Menschen da draußen mit einem anderen Lebensweg, mit neuen Gedanken?
Also Hanno Renner, hast du schon gesagt, oder wir haben kurz über ihn gesprochen, deswegen Hanno Renner, safe, geiler Typ, liebe ich sehr, Hanno, wenn du es hörst. Du hörst ja bestimmt jeden Podcast, in dem ich zu Gast bin, wenn nicht, was machst du falsch, Bruder? Nein, aber dass er einfach 1% selber geplätscht hat und 1% seine Investoren, das ist so ein Impact, das ist über bei der 8 Milliarden, 9 Milliarden Bewertung, wo die jetzt wahrscheinlich gerade rum.
Was sollen wir ihn fragen?
Was ihr ihn fragen sollt, ist, wie er es geschafft hat, die Investoren plätschen zu lassen.
Okay.
Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und warum er es gemacht hat, auch so, dass er einfach da, weil Hanno ist für mich da ein Paradebeispiel, weil der schon so ein, natürlich da ein Star ist in dieser Szene. Und genau diese Stars, wenn sie sowas machen, hat es einfach noch einen größeren Impact. Letztendlich Benjamin Rainer Adrian. Der Typ, mit dem ich Viva Con Agua, der hat auf jeden Fall was zu erzählen. Mhm. Und es komplementiert auch die Geschichte von Viva Con Agua, weil das checken die Leute manchmal gar nicht. Ich bin halt eine Perspektive davon. Mhm. Und ich bin eine sehr laute, eine sehr schrille, eine polarisierende, eine nervige, eine whatever. Es ist doch mir egal, was du denkst, was ich von der Perspektive bin. Aber ich bin eine Perspektive und Benny ist eine andere. Deswegen Benji immer. Sarah Brun. Die hat hier das Refugee-Projekt in München gemacht, wo sie Vermittlung von Refugees machen. Sehr skalierbarer Case, den sie gebaut hat. Und hat dann, glaube ich, mit an der Social-Business-Strategie der Bundesregierung gearbeitet. Spannend. Social B heißt das Projekt, genau. Felix Haas.
Perfekt.
Bits und Brezels waren jetzt vier und noch ein Hund, damit wir ein bisschen Disruption reinbringen. Es gibt einen Hund, der bei Water is a Human Right mitgemacht hat, der hat mehr Follower wie wir beide zusammen. Keine Ahnung, wie er heißt, aber den auch
einer. Findest du raus. Micha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und ihr könnt jetzt in Zukunft OnlyFans
Slash.